IDP, Mics in Motion Settings. Aiden Hutchinson oder Kayvon Thibodeau?
Aiden
Thibodeau.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Und heute darf ich mich, freue mich sehr und darf einen Gast quasi ankündigen. Wir haben heute den Steven von Mics in Motion am Start, denn Phil und ich, wir haben absolut nicht genug Ahnung von IDP, um euch da vernünftig auf den Rookie Draft vorzubereiten. Daher brauchen wir etwas Unterstützung. Steven, herzlich willkommen bei uns.
Gute, danke, dass ich dabei sein darf.
Freut mich. Geht's dir gut?
Ah, wunderbar. Ein bisschen anstrengender Arbeitstag heute gewesen, aber ich bin richtig heiß auf die Folge jetzt, ja.
Sehr schön. Wer kennt das nicht? Phil, bei dir auch alles in Ordnung?
Alles top. Alles gut. Kurze Woche vor uns, ne? Also ich glaube, die meisten haben jetzt noch einen Arbeitstag vor sich und können dann entspannt ins Osterwochenende starten. Also von daher denke ich alles tutti.
Sehr schön. So muss das sein. Ich freue mich, das ist ideal, das ist das beste Setting. Auch mir geht es nämlich ganz hervorragend und ich freue mich, wie gesagt, darüber, dass ich endlich mal ein bisschen was über IDP auch lernen kann. Und denn das Rumgestümper von mir in 1 bis 2 IDP-Ligen, das kann man nicht ernsthaft als gut bezeichnen. Daher lernen wir heute eine ganze Menge. Steven, willst du eigentlich vorab, nutzen wir doch die Chance, die Hörer sind noch aufmerksam, sie sind noch nicht totgefahren von 12 Rookies mindestens, die wir uns anschauen und so weiter. Also sag uns doch mal, wie kann man deinem oder eurem Podcast vielleicht folgen? Was habt ihr, was bietet ihr an Social Media und so weiter? Mach doch mal ein bisschen Werbung für euch.
Ja, also wir sind ja eine ganze Truppe, mittlerweile 6 Leute bei Mics in Motion. Ihr findet uns auf jeden Fall auf micsinmotion.de. Wir haben eine eigene Website, wo wir die Podcast-Folgen und Blog-Einträge veröffentlichen, mit ein paar Stories auch dazu. Und sonst sehr aktiv auf Twitter unter Mics in Motion einfach und dann halt die ganze Mim-Crew, also Mim-Steve, Mim-TST1860, Mim-Tarek, Mim-Ralf, ja, sind alle verlinkt im Endeffekt bei uns auf der Twitter-Seite und Instagram sind wir auch recht aktiv. Genau, einfach Fragen stellen, Discord-Server, alles ist da. Ihr erreicht uns überall.
Ich darf bestimmt den ein oder anderen Link hin zu euch irgendwie in die Shownotes packen.
Ja, natürlich.
Und dann kommt ihr darüber zu allen Kanälen, um die Jungs dann, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann auch weiter zu löchern.
Sehr gerne, sehr cool.
Cool, super. Phil, dann denke ich, lassen wir die Hörer noch gar nicht aus der Werbung raus. Jetzt sind wir schon im Blog drin. Sag du noch mal kurz, was dürfen die Hörer denn in unsere Richtung machen?
Ja, also bei uns dürft ihr auch natürlich gerne bei Twitter folgen, ne, @dynastyflo mit PH oder dir direkt über @49erflo oder mir @phil8f90 und auch gerne in unserem Discord-Channel vorbeischauen und da schöne Hörertrades reinstellen, Fragen reinstellen, Feedback reinstellen, alles, was so möglich ist. Und da freuen wir uns drüber. Dann landet es auch bei den Trades zum Beispiel in der Folge. Genau, oder eben natürlich könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, Flo. Wie funktioniert das denn?
Yes, das geht bei patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. An der Stelle freue ich mich sehr. Wir dürfen noch 2 neue Unterstützer seit, ich glaube, der letzten Folge willkommen heißen. Also einmal der JF Karate und der Friedel Castro. Auch sehr cooler Name, finde ich. Euch beiden auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Freut uns sehr und ja, ist uns eine Ehre natürlich, dass wir da ein bisschen was ins Säckelchen bekommen.
Ja, falls wir hier mal den Shoutout vergessen, dann schreibt uns gerne nochmal und tretet uns in Hintern. Nein, ja. Das kann immer mal passieren. Ja. Und von daher, da sind wir nicht immer die gewissenhaftesten, was das angeht.
Genau, deswegen da auf jeden Fall dranbleiben und uns die Eier langziehen, gar keine Frage. Okay, gut. Also, so viel zur Werbung und zum Einstieg. Wir haben auch heute, obwohl wir einen Gast haben, wir haben ja diesmal auch einen Gast, der wirklich sehr viel Fantasy-Bezug hat und das nicht nur IDP. Das heißt, wir verschonen ihn auch nicht bezüglich der Hörer-Trades. Die kommen voll rein in die Folge. Ganz normales Programm hier. Und wir starten mit einem Deal, den habe ich höchstpersönlich noch in den Discord gepostet. Den habe ich nämlich gestern Abend mit dem guten Bruno, der hier schon das ein oder andere Mal erwähnt wurde, durchgezogen. Ich habe für Jalen Waddle und den 205 getradet und habe dafür Bruno, Elijah Moore und den 109 gegeben. So, Steven, was hältst du denn von meinem Deal? Also vielleicht einmal kurz, genau, Settings habe ich gar nicht erwähnt. Ist unser Standard-Setting, nämlich Superflex, PPR, 12 Teams, 10 Starter, reine Offense-Liga, Titan Premium dabei, aber ist jetzt hier in dem Deal nicht ganz so relevant. Relativ basic, sage ich mal. Genau, daher, was hältst du denn von dem Deal? Für welche Seite würdest du dich denn entscheiden?
Boah, schwer. Den Trade finde ich tatsächlich schwer, weil ich ihn sehr ausgeglichen finde. Also, finde ich fein. Ich finde Waddle cool als Spieler. Ist eingeschlagen bei Miami im letzten Jahr schon. Und ich meine, der 2-5, also wenn du jetzt auf den Draft drauf guckst, in der Superflex-Liga mit 2-5 bekommst du immer noch einen Skill-Position-Player, wahrscheinlich, der ausbrechen kann. Ja, weil die relativ nah dieses Jahr beieinander sind. Und ich habe eigentlich nicht so diese richtigen Favoriten, ne? Das ist, also beidseitig finde ich es gut. Mit dem 1-9er kriegst du eventuell auch einen Quarterback, wenn du einen brauchst. Also,
ja. Das könnte dieses Jahr gut sein. Da werden einige fallen, denn die, ja, sage ich mal, Pre-Draft-Evaluation war ja so, dass wir alle sagen, dieses Jahr ist eigentlich gar niemand so richtig Gutes dabei, aus Real-NFL-Sicht. Mhm. Das heißt, die werden auch in Rookie-Drafts nicht gerade weggehen wie warme Semmeln, denke ich. Da könnte durchaus was fallen. Phil, wie siehst du denn die?
Ja, ich habe ja, wir haben uns ja letztes Mal schon über, ich glaube, war es letztes Mal, als wir uns über Elijah Moore gestritten haben. Ja, den ich ein bisschen überbewertet finde. Da finde ich Waddle schon wesentlich besser. Und ich finde einfach die Differenz zwischen 1,9 und 2,5 jetzt nicht so krass. Natürlich, also bei 2,5 kannst du Glück haben, kannst du Pech haben, aber so. Ja, da fallen teilweise schon Spieler hin, die jetzt in einem ähnlichen Tier vielleicht sogar noch sind wie der 1-9er. Also diese Range finde ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Deswegen wäre ich jetzt eher auf der Waddle-Seite. Aber kann auch verstehen, wenn man da die andere Seite lieber hat. Ne? Aber wie gesagt, für mich persönlich, ich nehme die Waddle-Seite.
Ich habe heute nochmal, nachdem ich den Deal dann gemacht habe, eben gestern Abend, nachdem er durchging, heute nochmal richtig die Peripherals gecheckt, so bei Elijah Moore und Jalen Waddle. Eigentlich muss man sagen, im Rookie-Jahr haben die sehr, sehr ähnliche Zahlen aufgelegt, was Yards per Route Run, gerade gegen Man-Coverage zum Beispiel angeht. Yards after Catch war Elijah Moore da sogar besser als Jalen Waddle, was man gar nicht im ersten Moment so erwarten würde. Und ja, dadurch, dass jetzt Tyreek Hill auch noch nach Miami kommt, bin ich mal gespannt. Ich sehe hier sehr viel Potenzial dafür, dass ich mich in 8 Monaten über den Deal ärgern werde. Weil Moore und Waddle bis dahin dann vielleicht sogar wirklich auf einem Level sind. Ich bin ja deutlich hypter, was Elijah angeht, als du, Phil. Daher bin gespannt, wie ich da in 6 Monaten drüber denke.
Ja, wenn Bruno natürlich einen 1-9 Spiller bekommt zum Beispiel, dann
warten wir mal ab, wann der geht. Den kriege ich vielleicht noch 2-0-5.
Wenn es so weitergeht, wohl. Also dann, aber dann würde ich in jeder Liga probieren, ja, an 2-0-5 zu traden. Ja, das mal sehen. Schauen wir mal.
Genau. Dann geht's weiter zum nächsten Deal. Und der ist schon, Kategorie Kuriosität, würde ich fast sagen. Tino Saurier, unser treuer Hörer, hat den Deal auch im Discord diskutiert mit diversen Membern, was man da machen soll. Und also der ging wirklich so durch, muss man sagen. Er hat den diesjährigen 204 abgegeben. Ich glaube, Liga ist so ähnliche Settings, sag ich mal, wie die gerade eben besprochenen. Und bekommen hat er dafür. Jetzt muss ich hier versuchen, das halbwegs ordentlich zu halten, denn dafür ist Sleeper nicht wirklich geeignet. Einen 23 Third. Okay, warte, da sind mehrere 23 Thirds dabei. Da sind 2 23 Thirds dabei. Es sind irgendwie 3 23 Fourths, glaube ich. Mhm. Es sind, also, okay, wir können es, glaube ich, abkürzen. Es sind 10 Picks. Es sind insgesamt 10 Picks, die er bekommt. Davon ein 24 Second, Ich würde schätzen, also ich schätze, wenn ich das hier sehe, es sind ungefähr 4 Third-Round-Picks dann halt nochmal 5 Fourth-Round-Picks oder 5 Third-Round-Picks und 4 Fourth-Round-Picks. So also es ist auf jeden Fall lauter Late-Rounder quasi zusammengeschmissen von seinem Trade-Partner, um dann an den 22-204 zu kommen. Aber es ist auch noch der 24 Second dabei. Das heißt, es gibt sogar noch einen Second-Round-Pickup. Ich glaube, wer da der Gewinner des Deals ist, muss man gar nicht lang besprechen. Aber ja, Phil, was möchtest du denn allgemein noch zu dem Deal sagen?
Was soll das? Aber ich hab auch mal so einen ähnlichen Deal habe ich auch mal gemacht. Also schon 2,5, 3 Jahre her oder sowas. Da habe ich auch so einen ähnlichen Deal. Damals habe ich ungefähr die gleiche Anzahl an Picks für Austin Hooper bekommen. Und da war der noch gut tatsächlich. Also das ist schon so lange her, da war Austin Hooper noch gut bei den Falcons. Ja, natürlich muss man mitnehmen, außer man hat jetzt eine extrem kurze Bank, ne? Dann wird es vielleicht ein bisschen tricky, aber selbst mit dem Second drinne, ne, dann probiere ich die nochmal irgendwie zu bündeln und nochmal abzutraden, dass ich vielleicht dann nachher mit 4, 5 Picks rausgehe und dann passt das auch schon. Also der Value ist auf jeden Fall auf der Seite mit den 10 Picks, ganz klar.
Steven, sowas schon mal gesehen?
Nicht in dieser Weise auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie man jetzt schon auf ein 2-4 hochtraden will, weil ich weiß noch gar nicht, welche Spieler da eventuell sind. Und dann halt diese Masse auch abgebe. Ne? Also wenn es ein IDP-Liga sogar ist, ist das, also dann würde ich sogar sagen, dass es abgibt, das wäre abgezogen. Ja, weil dritte, vierte Runde, du kriegst ja die ganzen Starter, das wäre fies. Ja, nee, ist so auch so brutal. Ne? Das Einzige, was jetzt wirklich sein kann, ist zu wenig Bench-Spots oder man spielt halt nicht mit Miners oder irgendwas, dann könntest du Problem führen, weil dann müsste ich für Rookies auf einmal irgendwelche Starter in die Waiver entlassen. Ja, aber ich würde die Dinger wahrscheinlich nutzen, um selber dann hochzutraden in den Jahren, wo es dann in den Draft geht.
Ja, und man darf ja auch einfach nicht unterschätzen, diese Late-Shots, da steckt immer mal ein Elijah Mitchell halt drin, Antonio Gibson war so ein teilweise Third-Round-Pick in manchen Ligen, AJ James Dillon, Robinson. Wie spät ging der, James Robinson, genau, also gibt's jetzt mehr als genug Beispiele, die da so hinten aufgesammelt wurden, die alle so quasi komplett wertlos wegzuschmeißen, also natürlich komplett falscher Prozess hier vom Trade-Partner, aber ich glaube, da erzähle ich hier niemandem was Neues. Gut, nächster Deal und der ist jetzt, nachdem Phil auch explizit dazu aufgerufen hatte, bitte auch IDP-Trades zu schicken diese Woche, haben wir auch hier einen bekommen von unserem Hörer Buffsol83 und der hat getradet für, heißt der Mann Mac Wilson, das ist jetzt, da geht es schon wirklich los bei mir und der nächste, wer ist das denn?
Eamon heißt er, glaube ich, mit Vornamen.
Ich sehe noch nicht mal den ganzen Nachnamen.
Wie das ausgesprochen wird, weiß ich auch nicht. Aber
ist ein Linebacker von den LA Chargers, der Ogbonbe irgendwas heißt.
Eamon Ogbonbemiga. Also wird es geschrieben, ob das so gesprochen wird, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber ja.
Dazu bekommt er noch einen 23 Third-Round-Pick. Und abgegeben hat er dafür Khalil Mack und den 22-506. Jetzt gibt es dann noch eine ganze Menge Scoring-Settings dazu. Ich würde jetzt, das führt jetzt zu weit, das hier alles vorzulesen oder zu sehr einzuordnen. Das Roster ist an sich auch eine tiefe IDP-Liga, heißt, es gibt sogar 13 Starter IDP-seitig drin. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das ist sogar eine reine IDP-Liga. Ja. Also es gibt gar keinen Offense-Teil. Dementsprechend sind natürlich Third- und Fifth-Round-Picks jetzt nicht eben die IDP-Stars, die dann da sind, die dann begonnen werden zu picken, sondern das sind das dann da auch schon die Late-Shots, sag ich mal. Gut, Steven, wenn du auf den Deal schaust, welche Seite nimmst du denn persönlich?
Ganz klar Kylie Mack. Zu 100%. Mac Wilson und der andere Kollege, der Eamon, die sind irrelevant in IDP. Das sind also richtige tiefe Bench-Spots eigentlich. Gerade jetzt mit dem Wechsel von Wilson zu New England. New England nutzt die Linebacker einfach viel zu schlecht, dass sie irgendwie Relevanz in IDP haben werden. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Spieler da die letzten Jahre irgendwie Punkte gemacht haben. Der Third-Round-Pick, ja, okay. Aber Mac bei den Chargers ist bombastisch. Also man muss überlegen, wenn du das jetzt aufs Spiel dir anschaust, Mac bei dem Team vorher, bei den Bears, der wurde immer gedoppelt. Der wurde teilweise getrippelt. Ja, der konnte keine Punkte machen, IDP-mäßig, weil die Offense konnte sich komplett auf ihn konzentrieren. Bei den Chargers keine Chance. Da ist Bosa auf der anderen Seite. Das wird ein ganz anderes Spiel werden. Und die beiden werden Pressures machen. Und wenn ich mir jetzt die Punkte alleine angucke, dass du für einen Sack 6 Punkte bekommst, Quarterbacks-Hits geben 2 Punkte, ein Forced Fumble gibt 4 Punkte, das wird eine Punktemaschine werden die nächsten Jahre.
Phil, deine Two Cents? Kann man da noch was dazu fügen?
Ja, also im Prinzip verstehe ich die auch nicht so richtig und werde auch irgendwie klar auf der Mac-Seite. Also auf der Khalil Mac-Seite muss man hier sagen, nicht Mac-Wilson-Seite. Genau, und also wie Steven schon sagt, das Scoring hier spricht auf jeden Fall auch für die Superstars halt, ne? Und dementsprechend, sehe ich das auch so.
Vor allen Dingen ist hier noch eine Sache, die wichtig ist bei Sleeper. Khalil Mac wird jetzt hier als Linebacker geführt. Sleeper hat es aber so eingestellt, dass Edge-Rusher auch auf D-Line aufgestellt werden können. Also du wirst Khalil Mack auf D-Line aufstellen können. Und da gibt es halt wirklich, hast du maximal 2 Handvoll richtige Top-Elite-Rusher, die konstant viele Punkte machen. Deswegen, das ist ein Jackpot. Also in der reinen IDP-Liga müsstest du eigentlich einen Firster dafür blättern.
Okay, ja, das ist hier der zusätzliche Input. Ich verstehe, es stimmt. Das ist immer die das Schwierigste, solche Matchup-Waffen quasi zu finden. Wenn wir über Wins Above Replacement teilweise reden, hier irgendwie in der Offense, dann spiegeln die D-Liner, wie Phil, du hast das schon mal so ein bisschen verglichen, glaube ich. Ja. D-Liner waren für dich wie die Running Backs. Da, wenn du einen Top-Top-Scorer hast, der gewinnt dir die Liga, weil er dir so viel Vorteil gegenüber dem Gegner gibt. Denn Linebacker gibt es die Sander mehr, das sind die Wide Receiver. Da hat jeder einen guten. Und genau. Deswegen umso wichtiger natürlich, hier einen Top-D-Liner dazu zu kriegen. Ja, Buffsoll, das tut mir jetzt persönlich leid. kann man nur empfehlen, weiter oder was heißt weiter, Mics in Motion zu hören. Dann rutscht Mac das Board nach oben. Der nächste Deal, den wir haben, der ist von Lil Jordan 2312. Der Kollege ist jetzt in einer nicht reinen IDP-Liga. Hier sind Offense-Spieler dabei. Und er gibt ab Bobby Wagner und Shaq Barrett und bekommt dafür Christian Kirk, Josh Palmer und den 22309. Ja, ich muss sagen, das ist jetzt halt nicht ganz so ein Blockbuster wie Mac in der reinen IDP-Liga. Steven, darf ich dir das Wort einfach wieder übergeben? Und ja, du ordnest für uns jetzt hier ein, wie der Deal aussieht aus deiner Sicht?
Ich glaube, du hast das gerade schon gut definiert gehabt, weil du sagst, Wide Receiver gibt es halt wie Sand am Meer und die Top-Spieler, also jeder hat einen Top-Spieler. Und ich meine, Christian Kirk, man kann halten, was man will von ihm, ist ein solider Wide Receiver irgendwie im Mittelfeld gewesen. Manche mögen ihn mehr, manche weniger. Bei Palmer weißt du noch gar nicht, was passiert jetzt bei den Chargers. Wird er wirklich eingesetzt? Holen sie sich vielleicht noch jemanden im Draft jetzt? Kommt da noch jemand dazu? Oder vielleicht auch später in der Free Agency? I don't know. Bei Wagner weiß ich halt, das ist Top-Linebacker über das letzte Jahrzehnt hinweg, der jetzt bei den Rams ist, wohlgemerkt, ja, aktueller Champion mit einer fiesen Defense, der wird Punkte machen ohne Ende. Vor allen Dingen, weil bei den Rams die Linebacker, es hat immer dieser eine Linebacker gefehlt. Ja, die haben eigentlich auch immer mit so Zweitklassigen gespielt, weil der ja nicht so wichtig war. Aber Wagner kann alles jetzt auf der Linebacker-Position. Vor allen Dingen ist er ja derjenige, der die Calls mitmacht. Ja, der die Kommunikation vorantreibt in der Defense. Also das ist ein Mittellinebacker. Mit der Erfahrung, bombastisch. Und Shaq Barrett dazu, darf man nicht vergessen, war vor ein paar Jahren Sackleader und spielt bei Tampa. Also auch eine richtig fiese Defense und mit fieser Offense. Für mich komplett IDP hat gewonnen in der Weise. Also ich hätte Wagner und Barrett Ja, ich glaube, in 10 von 10 Fällen genommen.
Sehe ich persönlich genauso. Ich bin ja an und für sich großer Christian Kirk-Fan immer gewesen und fand ihn so ein bisschen unterschätzt und habe immer auf das große Breakout-Year irgendwie gehofft. Aber Phil hat mich da ja nicht bekehrt, sondern hat mir gezeigt, warum er auch einfach nicht so gut ist und warum es dumm war von mir, ihn in irgendwie Runde 10 in irgendwelchen Startups zu draften. Denn das ist irgendwo auch einfach, aus dem kommt nicht mehr viel raus. Was soll denn mit Christian Kirk passieren? Wird er jetzt eine Wide Receiver 1 Season spielen in Jacksonville? Nein, wird er nicht. Und er wird mit Ach und Krach ganz vielleicht, wenn es ein gutes Jahr wird, eine Low-End Wide Receiver 2 Saison produzieren in Sachen Points per Game. Und dafür, glaube ich, muss aber auch schon gut laufen. Denn jetzt gucken wir mal da hin nach Jacksonville. Da ist immer noch ein Etienne, da ist jetzt ein Evan Engram hingekommen. Also da ist ja auch nicht die einzige Option in dem Passing Game. Und wie viel schaffen die überhaupt dieses Jahr? Was bringen die überhaupt aufs Feld? Das heißt, da sehr begrenzte Upside. Und ja, Josh Palmer, du hast ihm jetzt noch eine Chance gegeben. Ich sage einfach, das ist ein Typ, den cutte ich. Also das ist ein Waiver-Kandidat für mich. Überhaupt, also sehe ich gar nichts, gar keine Upside. Und dann 309, ja, gut. Ja, ist ganz lustig, aber jetzt mal ehrlich, wir haben auch unsere Running Back-Folge schon gemacht, Phil, und wir haben gesagt, das ist wie, du wühlst wirklich in der Scheiße rum, da irgendwann, da rührst du einmal um und nimmst dann aber irgendwas davon, weil du immer noch denkst, das hat als wenigstens etwas Upside, wenn sich der Starter verletzt, aber so richtig überzeugt ist man da auch von keinem Prospect mehr. Also, was ist der 309 dann am Ende wert? Ja, da tue ich mir echt schwer.
Also. Wobei, es ist eine IDP-Liga, ne? Also, ja. 309, du kriegst die IDP-Spieler halt. Tatsächlich. Also du kriegst einen guten Starter dort, aber ganz ehrlich, das ist kein Spieler, der jetzt einen Wagner oder einen Barrett ersetzen würde.
Ja.
Und wir haben hier, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir haben jetzt eine Liga, die hat jetzt auch nicht so besonders viele Starter, ne? 8 und 8, also das ist jetzt auch keine tiefe Liga, dass man jetzt wirklich sagt, da kriegt man jetzt vielleicht noch einen Spieler, der für dich jetzt immens wichtig ist, wenn du jetzt irgendwie 22 Spieler starten musst. Und dementsprechend würde ich hier auch immer auf die Stars gehen auch und bin da auch bei euch, würde auch die defensive Seite bevorzugen.
Ja, echt, bei 8 Startern spielt der Christian Kirk überhaupt mal. Ich weiß gar nicht.
Kommt drauf an, wie gut oder schlecht dein Team ist, ne?
Ja, genau. Das ist auch wieder wahr. Aber ist natürlich, also ich sag mal, ist ein Move, der schreit ja nach, ich gehe jetzt irgendwie ein bisschen in Rebuild. Und ich brauche einfach die Production von Barrett und Wagner nicht mehr. Dann ist es natürlich auch bitter, wenn in der Liga einfach kein besseres Angebot da ist für die Jungs.
Absolut, ja.
Dann, ja, muss man sagen, gut gespielt vom Trade-Partner, dass er da hart bleibt. Und ich glaube, wir können dann auch zum nächsten und damit letzten Deal für heute gehen. Der kommt rein von Sizzle 21. Ja, ich bin in der Liga dabei, Sizzle. Mhm. So viel sei gesagt und leck mich. Das kann ich schon mal davor sagen. Es ist eine 12er PPR Superflex mit Tight End Premium, aber ohne festen Tight End Spot. Das ist halt eine Receiver Flex. Er sieht sich eigentlich im Rebuild, aber er hatte dieses Jahr eben schon 11 Picks und war ja sich dann doch ein bisschen unsicher, ob das jetzt so also gut ist, dieses ganze Kapital zu halten wegen dieser anstehenden Draft Class. Und jetzt im Moment hat er noch den 106, 110 und 201, so von den wertvollen Picks, sage ich mal. Bekommen hat Sizzle 21, Mark Andrews und einen 23 Third Round Pick und abgegeben hat er dafür den 1-12, 3-04, 4-01 und Tyler Higbee. Phil, was hältst du von dem Deal?
Ja, nehme ich natürlich Andrews. Also im Prinzip, wenn man es runterbricht, hast du die beiden Drittrunden-Picks gegeneinander, die sich aufwiegen und dann hast du Mark Andrews für einen 1-12, Higbee und einen 4-01. Und also Andrews ist, glaube ich, auf jeden Fall auch in so einem Scoring mehr wert als der 1-12 dieses Jahr.
Steven, stimmst du dazu?
100%. Ich meine, bei Tight End, klar, es ist jetzt keine reine Tight End-Liga, dass du einen Tight End auch stellen musst, aber du hast ja so einen krassen Drop-Off bei Tight Ends tatsächlich. Ich sag mal, du hast eine Handvoll, die wirklich fähig sind und dir Punkte bringen können und jetzt, wenn der noch gesondert gepunktet wird.
Genau.
Und er ist in Baltimore, der ist ja eigentlich Target Nummer 1 dort. Und der ist konstant dabei, ja. Und der ist ein junger Kerl. Also du, Sizzle brauchst dich die nächsten Jahre keine Sorgen um irgendein Tightend machen.
Ja, gut, also es ist halt, das ist ja der Charme, oder was heißt der Charme für viele? Phil und ich sind da ja tatsächlich anderer Meinung, vom Prinzip her schon. Wir wollen ja diesen festen Tightend-Spot und wir wollen, dass es den Bedarf nach einem Tightend gibt. Man muss ja nicht mit Tightend spielen. Oder man kann auch einfach die Position ignorieren, wenn man möchte. Aber trotzdem ist durch das Tightend Premium ist es halt schon eine große Motivation, sich einen Tightend zu holen. Denn mal kurz geguckt, Mark Andrews, klar, hatte jetzt eine Riesensaison und ich möchte das nicht nur von den Punkten im letzten Jahr abhängig machen, aber er mit 20,8 Fantasy-Punkten pro Spiel in diesem Format war er auf der Flex die Nummer 4. Im letzten Jahr. Ja. Also zwischen Deebo Samuel und Justin Jefferson. Das war das, was er gebracht hat. Und selbst wenn, ich glaube nicht, dass Mark Andrews nochmal die gleiche Leistung bringt. Ich glaube, dass da Marquise Brown und Rashad Bateman ordentlich reinfressen werden. Aber trotzdem ist er einfach ein Kandidat für 17, 18 Punkte pro Spiel. Das kann er auf jeden Fall schaffen. Oder nicht, es muss nicht mal so viel sein. Ja, George Kittle letztes Jahr 16,5 Punkte pro Spiel. Damit war er immer noch die Flex Nummer 14. Das ist wie ein Low-End Wide Receiver 1 zu sehen. Und dafür einen 1,12 abzugeben in dieser Klasse, hey, das ist halt gar nichts. Und da kriegt er noch den 23-Third-Rund-Pick da oben drauf, Alter. Ich hab das gesehen, da schiebt er dir noch den 23-Third rüber, ey. Alter. Unglaublich. Das ist dreist, sowas.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich mag Andrews total. Ich feiere den, ja, seitdem er in die NFL kam.
Ja. Top-Tight-End, muss man einfach sagen. Genau. Daher, Sizzle, ja, Glückwunsch zu dem Deal. Mal schauen, ob du damit jetzt immer noch im Rebuild bist. Wenn nicht, dann ruf mich an. Ich habe Interesse an deinem 23 First. Genau. Okay, perfekt. So, sind wir durch mit unseren Hörer-Trades und glaube ich, dann können wir rübergehen zum IDP-Thema. Und wir schauen uns heute die Rookie-Klasse an. Aber ich möchte auch auf jeden Fall vorher noch ein bisschen Coaching von dir, Steven. Denn es geht jetzt einfach nur die Rookie-Profile vorstellen, wäre zu langweilig. Sag vielleicht auch mal kurz generell, worauf achtest du denn bei IDP-Spielern und was man, also und wie sehr trifft das dann auf die Rookies zu und so weiter. Hol uns doch mal ab und lass uns eintauchen. Was ist wichtig an einem IDP-Spieler?
Das wollen jetzt die ganzen Scouts, die sich die Spieler detailliert angucken, gar nicht hören. Also wenn es jetzt um IDP tatsächlich geht, das Allerwichtigste ist der Landing-Spot. Ja, so ein bisschen wie bei den Running Backs. Ich muss wissen, in welchem Team spielt der Kollege. Wie wird er eingesetzt? Davor bringt es mir so gut wie gar nichts, ja, weil dann kannst du auch ein Top-Talent sein. Sagen wir mal Isaiah Simmons, ja, bei Arizona. Und der wird halt kreuz und quer eingesetzt, nirgendwo richtig. Und dann vor allen Dingen mehr in Coverage als Linebacker. Dann hast du halt gelitten, ja. Dann kommen keine Punkte bei rum. Andersrum halt, wenn du einen Micah Parsons auf einmal in Dallas hast, der ein Top-Edge-Rusher irgendwie wird vom Linebacker, ja, ne? Also Landing-Spot ist super wichtig. Und dann gucke ich mir im Endeffekt, also sind die Positionsgruppen, die ich mir eigentlich immer angucke. Da, wo Spieler selten sind, die gut sind, sind gerade Edge-Rusher, ja. Wo ich eigentlich meine Top 12 habe und danach kommt nicht mehr viel. Oder da ist ein riesen Drop-off von den Punkten einfach. Und jetzt gerade in diesem Jahr, ne, wo du so diese zwei Top-Talente hast, die schaut man sich auf jeden Fall detailliert an. Ja, deswegen bin ich auch noch gespannt, jetzt was gleich bei Kevin und Aiden als ja, einfach an Bewertungen rauskommt. Und dann arbeitest du dich halt von den Punkten, je nachdem wie die Scoring ist, von den Punkten runter. Linebacker sind halt dann die Running Backs, meiner Meinung nach, weil das sind so die Kollegen, die du eigentlich 4 Jahre hast. Und danach tauschst du sie aus. Und das Schlimme ist, wenn man auf Sleeper zum Beispiel spielt, man hat ja nur die DBs. Also, die sind halt in Masse da. Und die kannst du relativ leicht austauschen, ersetzen. Und deswegen bist du meistens dort ein bisschen stiefmütterlich unterwegs. Ja, dass du die einfach weglässt oder über einen Waiver dann halt nachholst. Außer wie diesem Jahr, du hast dann so ein super Talent wie Kyle Hamilton dabei. Da muss man natürlich drüber reden, den hast du weiter oben. Das sind so diese, genau, das ist einfach die Stufe, wie ich runtergehe. Und sonst einfach Scouting. Ich gucke mir halt super gern Videos an, einfach Tape und bewerte die Spieler und habe so meine eigene so ein eigenes Feeling mittlerweile entwickelt, wie ich einen Spieler bewerte. Deswegen habe ich manche IDP-wise viel weiter oben, als sie in den normalen Rankings sind. Ja, also, aber da reden wir später, glaube ich, auch nochmal drüber.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da wäre eigentlich die wichtigste Frage von meiner Seite, gibt's Just Bombs Production auch für IDP-Spieler?
Just Bombs, erklär mir mal Just Bombs.
Kennst du das nicht? Diesen nee. YouTube-Kanal? Alter, das ist doch, also das ist, ich dachte, so schauen alle Film. Nein, im Ernst, Just Bombs Production ist so ein bisschen das Hype-Ding halt, wenn du irgendwie dein Team hat an Tag 3 irgendeinen verkackten Receiver geholt, dann such ihn einfach und schau, ob Just Bombs Production von ihm ein Video hat und du bist hyped, weil er ist auf jeden Fall entweder der nächste Davante Adams oder halt DeAndre Hopkins, je nachdem, ob er Separation kreieren kann oder nicht. Wie er seine Big Plays macht. Dann werden einfach die Big Plays aus der gesamten College-Laufbahn eigentlich zusammengeschnitten. Und ist halt einfach so ein Highlight-Ding. Und das wäre natürlich ideal für mich als Film-Grind-Anfänger. Da bin ich noch nicht so stark aufgestellt. Ich mache alles über Stats. Daher muss ich, wenn ich Film gucke, immer auf Just Bombs Production zurückgreifen, um mir eine Meinung zu geben.
Highlight-Tapes bei IDP-Spielern ist eine ganz fiese Sache. Wirklich eine ganz fiese Sache. Ja. Weil das spiegelt überhaupt nicht den wirklichen Wert dieses Spielers bei. Ne? Also eigentlich hast du jeden Spiel, dann kannst du wirklich die 300 Jungs, die dann in den Draft irgendwie reinkommen, die haben alle irgendwie ein Highlight-Tape.
Ja, First-Round-Grades, nur First-Round-Grades. Die werden hier rausgehandelt wie, sowieso. Ich kenne auf jeden Fall noch das geile Jadeveon Clowney Play, also diesen Running Back den Helm abreißt oder runterschießt. Ey, das war das beste Defense Play, das ich vom College kenne, glaube ich.
Also auch ganz kurz, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, ne? Also wir scouten jetzt in der Regel nicht anhand von Highlight-Tapes.
Hat man die Ironie nicht genug rausgehört? Das ist ja, okay.
Man weiß das manchmal nicht, ne? Und dementsprechend möchte ich das noch kurz erwähnen.
Völlig fair, ja, genau. Nee, gut, aber nichtsdestotrotz, das heißt, Steven, du guckst auf jeden Fall ganz normales Game Tape, diese Cut-Ups, sag ich mal, und schaust dir dann an, sag ich mal, wie ist die Technik von dem Jungen oder wie ist sein Coverage oder ja, worauf achtest du denn dann im Prinzip?
Also ein Hauptaugenmerk lege ich, also bei Defensive, es kommt drauf an, was für eine Position, ne? Aber Defensive Ends, Edge, Rusher, auf jeden Fall Speed. Das ist mir relativ wichtig, wie sie gegen Block sich verhalten, wie sie ihre Hände nutzen, wie die Power, also Speed-to-Power-Conversion ist tatsächlich, ne? Also können sie es umsetzen, verlieren sie Speed dabei. Wenn ich ein Edge-Bender bin, dass ich um die Ecke renne, wie tief kann ich runtergehen, wie tief ist meine Schulter, das ist recht wichtig. Kann ich kontern, ja, wenn mich ein Blocker mal erwischt hat. Und dann natürlich, Tackling ist bei mir super wichtig. Also wenn mir das Tackling nicht gefällt, dann ist der Spieler meistens bei mir unten durch. Ja, und das sind dann auch so Sachen, zu gerade im Körperbau. Ja, gehst nicht tief runter, hast im Endeffekt eine hohe Körperschwerpunkt, dass du eigentlich auch aus der Balance gezogen werden kannst und sowas. Das sind so Dinge, auf die ich auf jeden Fall achte.
Okay. Phil, du bist ja bei uns tatsächlich der ernsthaft Film guckt und sich mit den Rookies auseinandersetzt. Ich denke, das hast du dann mit den IDP-Spielern wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Ja, also nicht mit allen, muss ich auch fairerweise sagen. Da hat mir dann die Zeit auch zu gefehlt. Bei einigen habe ich mir dann auch wirklich nur vielleicht mal ein halbes Tape angeguckt oder sowas, um einen Eindruck zu bekommen und habe das dann, ich sag mal, auch mit Stats abgeglichen. Also ich denke, da ist dann auch gerade in der Tiefe Steven vielleicht der bessere Ansprechpartner, aber natürlich, also so bei den Spielern, die, wo ich sage, ja, das ist so wahrscheinlich die Top 10 oder sowas, da habe ich mir schon einiges angeguckt und habe das, aber wie gesagt, bei IDP muss ich ehrlich sagen, da verlasse ich mich nicht nur aufs Film gucken, ne, das tue ich bei der Offense auch nicht, aber da muss ich mir auf jeden Fall dann auch immer die Stats zurate ziehen, um wirklich zu gucken, okay, ist das, was ich sehe, sieht das jetzt so geil aus, weil er gerade da irgendein Burger-Brater, Offensive Lineman zerstört hat, oder ist das wirklich auch ein NFL-Talent beispielsweise, gegen den er da gespielt hat? Das ist da schon wichtig, ne? Ich finde, das ist bei IDP, also ist bei Offense auch so, aber auch bei IDP natürlich so, gerade wenn du Spieler hast, die jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level gespielt haben, dann kann das schon oft dazu führen, dass du denkst, oh, der zerstört seinen Gegenspieler in jedem Play. Und dann denkst du, ja, okay, wenn er dann auf einmal gegen einen Top-NFL-Tackle spielt, dann ist es auf einmal ganz anders und der lässt ihn dann am ausgestreckten Arm verhungern. Und ja, das muss man auf jeden Fall dann irgendwo immer in Relation setzen, wie bei der Offense auch, ne? Also, ja.
Klar. Da,
ne, unseren guten Kumpel Dwayne Eskridge vom letzten Jahr nochmal rausholen, der dann auch gegen irgendwelche, mit 45 Jahren gegen irgendwelche Kindergartenspieler gespielt hat, dann, ja, so ist es ja halt auch. Sowas muss man schon mit in die Evaluation reinfließen lassen.
Ja, vor allen Dingen. Blüte seines Schaffens war er da. Mhm. Ja.
Vor allen Dingen, du musst dir halt mehrere Informationsquellen auch irgendwie an den Start legen, ne? Also, klar, Stats, Tape, das Problem ist ja, Tape kriegt man nicht immer. Oder in der Masse, wo man es gerne hätte, um bestimmte Dinge sich anzuschauen. Ja, außer ich habe gewisse Accounts, wo ich mir das angucken kann. Und sonst, also was ich gerne mache, ist auch einfach, ich gucke mir andere Scouting-Berichte mit an. Ne? Wie sehen ihn andere Leute? Wie sehen ihn auch Professionelle? Sowas wie Scouting Lens zum Beispiel, ne? Der Lawrence. Gucke ich mir einfach an und schau, sieht er das? Hat er das Gleiche festgestellt wie ich, als ich das Tape gesehen habe? Mhm. Ja, weil die sehen ja viel mehr. Die sind ja noch viel mehr mit Impact da drinne. Und da kann ich dann auch nochmal in die eine oder andere Richtung, wenn ich mir unsicher bin, aber das hilft mir dann meistens nochmal nach oben oder nach unten. Ja, das ist,
Ja, der wichtigste Stat aus meiner Sicht ist das Mics in Motion Consensus Ranking am Ende.
Das hilft auf jeden Fall, ja.
Ja, das kann ich nur empfehlen. Also habe ich letztes Jahr auf jeden Fall heftigst benutzt dann und werde ich mir auch dieses Jahr wieder zu Gemüte führen. Aber der Weg dahin ist ja nun mal auch dein Ranking und ich habe gar kein Ranking gemacht, ehrlicherweise, so richtig, weil das ist eigentlich schwer, das ist nicht ernst zu nehmen auch einfach. Das kommt dann vielleicht Post-Draft, können wir uns darauf nochmal einigen, aber so ein bisschen lose Gedanken sind auf jeden Fall auch da zu den Spielern und ich denke, dann lass uns einfach reinstarten in das Ganze und was wir uns jetzt halt irgendwie hier erstmal, einfach hingelegt haben, ist das Dynasty League Football ADP von den IDP-Spielern. Das war jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die aktualisierte April-Version war oder sogar noch im März. Wird sich sowieso noch stark ändern. Auch das ist ja sehr, sehr fluide dann nach den Landing-Spots. Aber anhand dessen hangeln wir uns mal so durch. Und wir starten auch direkt mit, der großen Debatte rund um diese Draft-Class und die war ja auch in unserer Einstiegsfrage mit drin. Die beiden Defensive Ends, die ja so auch als potenzielle Nummer 1 Picks gehandelt werden. Kayvon Thibodeau und Aiden Hutchinson. Wir starten mit Thibodeau, der ist nämlich die 1 nach ADP und lass uns einfach über den Jungen sprechen. Ist vielleicht einmal ganz kurz, ich leite mal so ein bisschen ein, eben Edge-Verteidiger, also D-Liner. Ich weiß schon bei ihm auch gar nicht, ist das jetzt ein 4-3 Outside Line, also so ein Linebacker-Typ oder ist das jetzt auch ein Spieler, der als Edge in der 3-4 spielen kann, ein reiner Pass-Rusher oder auch ein bisschen Run, müssen uns da wirklich durchhangeln bei den Spielern und kommt von Oregon, ist ein Junior, war nur 3 Jahre am College, hat auch von seiner Freshman-Season weg direkt gespielt und auch viel Impact gehabt. 6'4 groß, 254 Pfund schwer als Athlet. Ja, da ist er ja gut, positiv aufgefallen bei der Combine, 40-Yard-Dash, wirklich im 98. Perzentil drin mit einer 4'5'8 für einen Edge-Spieler richtig stark. Auch ansonsten, also Athletik all over the board wirklich gut. Und ja, das zu ihm erstmal so als Hinleitung. Und ja, Steven, dann, ich glaube, oder? Nee, Phil, du hattest Thibodeau höher. Dann darfst du bitte auch starten, damit ich Steven dann bei Hutchinson starten lassen.
Ja, also bei Kayvon Thibodeau ist es halt einfach so, ich glaube, was der wichtigste Punkt für mich einfach ist, dass er aus meiner Sicht das meiste Potenzial mitbringt in der ganzen Draft-Class, was die Edge-Position betrifft. Und dagegen, und um da gleich das Negative mit einzuspannen, was halt fraglich ist und weswegen er auch teilweise, man hört da also einiges, warum er dann auch nicht mehr in den Top 2 gehen soll, ist einfach so ein bisschen, ob die Einstellung passt, ob er eben diese Begeisterung für Football mitbringt, weil er eben, ja, ich sag mal, der investiert oder beziehungsweise der hat ja, glaube ich, seine eigene Währung, ne, seine eigenen
Krypto, NFTs und so, ne?
Kryptowährung, ja. Und ja, also da ist so ein bisschen diese Einstellung, ja, was so ein bisschen die Oldschool-Football-Geist so ein bisschen in Frage stellen. Also ich gebe da nicht viel drauf. Ich glaube einfach, es wird jeder, der ihn, ich sag mal, Hutchinson kann ich schon einen Punkt sehen, warum man ihn auch vielleicht vor ihm nimmt, aber jeder, der irgendeinen anderen Edge über ihm nimmt, wird es bereuen, glaube ich, im Nachgang. Der Junge hat einfach so viel Potenzial, wenn er das abrufen kann, wenn er einen richtigen Coach bekommt und eben auch in die richtige Defense kommt, dann wird er einfach ein Top-Spieler sein.
Okay. Gut, das war jetzt hier, man sieht schon, der Pitch für Kevin Thibodeau. Steven, wie siehst du denn Thibodeau?
Thibodeau ist ein Upside-Monster. Es ist wahrscheinlich der Spieler mit dem höchsten Upside in der ganzen Draft-Class. Ist ein Speed-Guy, ja, also der kommt wirklich mit richtig Speed um die Ecke, kann das Ganze aber auch in Power umwandeln. Also sein Bullrush ist auch ganz fies. Was mir halt ein bisschen, also wo ich immer Angst habe, das ist halt so ein athletischer Freak. Da muss eine Verletzung kommen, dann kann das schon ganz anders aussehen, das Thema. Und er muss mehr mit seinen Armen arbeiten. Ja, er macht es schon nicht schlecht, aber da gibt es Upside. Und da ist halt dann die Frage, wo landet er, bei welchem Trainer ist er und wie kann er sich dementsprechend nochmal entwickeln, um aus gewissen Situationen rauszukommen. Was halt cool ist, er ist kein schlechter Run-Defender. Und er hat den Speed und die Möglichkeit, auch in Coverage abzusinken. Ne? Und dann können wir auch gerade nochmal auf die Antwort gehen, ist er ein 3-4 oder 4-3 Defender? Er kann beides. Ja, der ist sehr vielseitig. Also eigentlich ist es egal, in welcher Mannschaft er unterkommt, er wird eingesetzt. Ja, das ist halt das Coole, wenn man jetzt schon auf den Draft schaut. Ich kann verstehen, warum ihn manche auf 1 haben, an dieses Zeug, ob sein Motor stimmt und alles, gebe ich auch nicht, das interessiert mich so gut wie gar nicht. Sollen sie ruhig machen mit ihren Kryptowährungen, ja, ich meine, ja. Tony macht seine Musik nebenbei und sonstiges, ja, ganz ehrlich.
Okay, schlechtes Beispiel für diesen Podcast, denn haben Phil und ich gesagt, verkauf die Typen, der hat echt nicht alle Latten am Zaun einfach, aber das ist jetzt wirklich Kadarius Tony, Alter. Ja, also da ist schon, das ist schon wild. Also ja, der ist schon wirklich...
Als Giants-Fan schmerzt mich das jetzt sehr, muss ich sagen.
Ja, vielleicht bekommt ihr Thibodeau im Draft. Wenn er zu euch an 5 oder 7 fällt, dann würde ich also ein Fest feiern.
Sofort,
würde ich
die sofort zuschlagen.
Ja. Ja. Ja, ich hoffe ja, dass der zu den Seahawks an 9 fällt, wenn sie ihn dann und dann draften sie ihn nicht.
Das wird nicht passieren. Die Seahawks brauchen ihn ja auch nicht draften, die haben ja noch LJ Collier. Also ja. Da ist ja auch gar kein Bedarf auf Edge. Daher
ich habe Jamal Adams.
Ja. Ja, Jamal Adams, eben. Auch noch ein guter Wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, ja, ich sehe schon, ihr mögt beide Thibodeau. Ich mag ihn auch gerne, muss ich sagen. Also wenn man auch, wie gesagt, ich gucke mir einfach nur Stats an und ich lege dann eigentlich bei Edge einfach nur Wert drauf, gewinnen die ihre Raps. Also schaffen sie es zum Quarterback oder nicht. Und dabei besonders wichtig, das macht PFF halt noch, die geben noch raus oder unterscheiden zwischen normalen Pass-Rush-Opportunities und True-Pass-Sets. Das heißt, wann ist die Defense mal nicht in der Lage, ein Play-Action-Rollout zu spielen oder halt eine Run-Pass-Option zu spielen, wo er eigentlich gar nicht zum Quarterback kommen kann. Das heißt, er kann sein Rap eigentlich gar nicht gewinnen. Und in diesen True-Pass-Sets gewinnt Thibodeau oder hat Thibodeau in seinem letzten Jahr 36% der Duelle gewonnen. Das ist unfassbar gut und er ist dabei auch ein wirklich guter oder ja grundsolider Run-Defender. Auch da passt das. Er verpasst schon relativ viele Tackles, fand ich. Also irgendwo, da ist ungefähr also zwischen 15 und 20% Miss-Tackle-Rate, das ist relativ hoch. Ich bin jetzt da nicht super concerned. Das wird auch nicht seine Rolle sein in der NFL. Ist, glaube ich, auch für Fantasy nicht besonders wichtig. So, man ist jetzt die D-Liner, draftet man jetzt nicht für die Tackles. Also von dem her, es geht auf jeden Fall, der wird am Feld stehen. Und da mache ich mir gar keine Sorgen. Und der wird auch gut sein in der NFL. Auch da mache ich mir wenig Sorgen. Aber auch ich. Und damit kann ich jetzt überleiten zum nächsten Kandidaten. Auch ich habe mich, Und da war ich total überrascht, weil ich voll auf diesem Thibodeau-Hype-Train war, weil es ein Junior, dann bin ich immer eh schon mal für so jemanden und hat als Freshman gespielt und gut gespielt. Das ist ja eigentlich schon der Punkt für mich. Aber Aiden Hutchinson auf der anderen Seite, der hat Thibodeau in Sachen Pass-Rush oder Win-Rates und das in True-Pass-Sets, der hat ihn einfach nochmal übertroffen. Der hat noch mehr seiner Duelle gewonnen und ist noch ein besserer Run-Defender. Ja, also Steven, ich verstehe komplett, warum du ihn noch einen Ticken höher hast. Und er ist ein Edge, ist von Michigan, 6'6", groß, ein Ticken größer, 260 Pfund schwer. Und ja, der Typ ist eigentlich genauso athletisch wie Thibodeau, nur in ein bisschen anderen Bereichen. Er ist ein bisschen langsamer, er ist eine 4'7 gelaufen. Aber was seine Agility-Drills sind absolut unglaublich. Also da ist er im 100. bzw. 97. Perzentil für Edge-Rusher. Das ist ein Biest, was das angeht. Steven, sag mir, warum feierst du denn Aiden Hutchinson so? Was ist es da der Motor, der dich überzeugt? Oder?
Ja, das auch. Motor ist heftig bei ihm. Ja, es liegt aber auch daran, sein Dad war ja auch am College. Der lebt für den Sport, wie ich ihn aber nenne. Also ich nenne ihn den Green Beret dieser Edge-Klasse. Wenn ihr seht, wie der mit seinen Händen arbeitet, das ist erstklassig. Das ist heute schon Top-Level in der NFL. Mhm. Absolutes Top-Level. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, das ist für mich entscheidend, weil den Speed, den er mitbringt, der reicht aus, um auch über die Außen zu kommen. Aber er gewinnt schon direkt beim ersten Startpunkt. Ne? Also den ersten Touchpoint gegen den Blocker gewinnt er meistens schon. Und dann hat er sowieso dann noch zusätzlich seine Moves, wie er dann eventuell aus Blocking-Situations rauskommt. Er hat die Kraft, also sein Bullrush ist fies, Point of Attack ist fies, Speed to Power ist krass, sein Jab, Swim Move, echt mega. Wo er arbeiten kann, an Run Defense kann er noch arbeiten. Tatsächlich, also da muss er tatsächlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich glaube, das wird auch nicht seine Rolle sein. Seine Rolle wird sein, Pressure auf den Quarterback zu machen. Und was man schön sieht, also er hat so Jungs wie Tristan Wirfs oder Jedrick Wills als Gegner gehabt, die heute eigentlich schon top Outside-Tackles sind. Und den hat er eine richtige Lehrstunde am College verpasst. Also guckt euch mal das Tape gegen die Jungs an. Die sahen ganz alt gegen ihn aus. Und dann könnt ihr euch ausmalen, was da gerade in die NFL kommt.
Das ist krass. Ja, Phil, hast du den Tape gegen die Jungs im Speziellen sogar gesehen?
Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, beziehungsweise das habe ich nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Bei ihm habe ich mir auch ehrlich gesagt im Nachgang gar nicht mehr so viel Tape angeguckt, weil ich viele Spiele von ihm halt auch live gesehen habe. Das war so ein bisschen das, also allein das Ohio State Spiel letztes Jahr, ne, das war auch schon, da hat er eben auch den Stempel aufgedrückt und da hat er ja schon einen erheblichen Anteil auch am Sieg. Und ich glaube auch, Stand heute ist er auch der beste Edge-Spieler, der reinkommt. Plug and Play, wenn Jacksonville sollte, also ich hoffe für Jacksonville, dass sie ihn dann 1-1 draften. Und wenn er dann auf der anderen Seite von Josh Allen aufgestellt wird, das wäre auch schon eine heftige Kombo. Und von daher, also ich sehe den auch aktuell als besten Spieler oder besten Edge, der reinkommt von der aktuellen Stärke. Ich glaube einfach nur, dass Thibodeau einfach das Potenzial hat, nochmal ein Stück drüber zu kommen, weil der einfach noch gewisse Traits mitbringt, die er noch besser oder wo er mehr Potenzial einfach hat. Aber das ist für mich wirklich eine Sache nicht von irgendwo ganzen Zahlen, die dazwischen ist, sondern wirklich, das sind Nuancen. Also ich finde es komplett fair, wenn man Hutchinson an der 1 hat. Klar.
Ich finde das echt krass. Der Typ verpasst, also ich verstehe das, deswegen, ich war total überrascht, dass der, was soll der noch für ein Potenzial als Run-Defender haben? Also, der verpasst keine Tackles.
Er tackelt sehr gut. Aber das ist ja auch Michigan, ne? Also Michigan allgemein ist sehr krass in der Run-Defense. Mhm. Ja, die ganze D-Line. Guck, letztes Jahr, der Pay, der ist bombastisch als Run-Defender. Ja. Ihm fehlen halt dann wirklich die Hand-Moves, die Hutchinson hat. Weil bei dem habe ich letztes Jahr gesagt, der hat gar keine Ahnung, was er mit seinen Händen anfangen soll.
Ja.
Das fehlt ihm. Hutchinson, der hat halt zum einen, er hat nicht den Speed, um in die Außen zu gehen, tatsächlich. Und er schätzt ab und zu mal die Laufwege falsch ein.
Okay.
Ja, das ist so, was ein Thibodeau einfach ein Stück besser macht.
Mhm. Ja, also der, was echt aber brutal ist, mich wundert das richtig, dass er so beim Speed oder dass ihm da ein bisschen was fehlt, sein, also dieser 10-Yard-Split bei der Combine, sag ich mal, die, wenn die 40 laufen, der ist elitär. Also ja, eine 1-6-1 in diesem 10-Yard-Split, das ist 92. Perzentil, das ist unfassbar gut. Der ist eigentlich auch schnell. Also wundert mich wirklich, dass er sogar, also dass eigentlich dann die Kritik an ihm das Speed ist. Dass er, aber gut, ist natürlich klar, wir reden hier über einen potenziellen Nummer 1-Pick und dann vergleichst du ihn mit, kann er Von Miller werden? Ja, okay.
Ja, ich sag, das ist er halt nicht. Das ist er nicht. Er hat auch nicht den Speed, um irgendwie ein Coverage abzusinken. Das hat er nicht. Er bewegt sich dann dementsprechend auch zu steif, jetzt, wenn er irgendwie in Leverage gehen muss. Ne? Aber dafür ist er auch nicht gebaut. Also das ist ein Prototyp, Edge-Rusher, der soll den Quarterback nerven. Der geht nach vorne, der hat Länge. Ja, der tut die meisten Tackles durch seine Länge auch machen. Ja. Das musst du mal sehen, weil er einfach viel Reichweite hat.
Ja. Bei ihm bin ich auch gespannt tatsächlich. Wie siehst du den denn? Eher auch scheme-unabhängig? Also ich glaube, oder sagst du irgendwie, ein spezielles Scheme wäre für den besser?
Er kann beides tatsächlich. Mhm. Also er hat ja auch in Michigan beides gespielt.
Ja.
Ich würde ihn aber lieber in der 4-3 sehen. Deswegen würde ich es gar nicht feiern, wenn er zu Jacksonville geht.
Ja.
Ich will ihn in Detroit sehen.
Ja, die stellen um, ne? Die haben ja sonst auch 3-4 gespielt, die stellen jetzt auf 4-3 um, ne?
Die hatten letztes Jahr schon, also dadurch, dass sie die beiden Tackle letztes Jahr gedraftet haben, die haben Unwuzuriki und den Aleem McNeil gedraftet gehabt. Das wäre jetzt das perfekte Puzzlestück noch dazu als für die D-Line. Und dann hast du eine richtig fiese D-Line da vorne, ja.
Ja, mit gute Dreier-Edge-Rotation wäre das dann auch, ne?
Ja,
ich glaube mit Harris und dem einen Okwara, ne? Beide
sind da.
Ja, aber der eine ist ja, also Romeo ist ja, glaube ich, wesentlich besser, ne?
Der hat sich halt letztes Jahr verletzt gehabt, genau.
Ja. Okay.
Gut, dann Fingers crossed für Detroit. Das nehme ich mit.
Ja, und Michigan und Detroit wäre schon geil, ne? Der ist ja, glaube ich, auch irgendwie 35 Meilen vom Stadion geboren. Also das wäre schon die perfekte Story auf jeden Fall.
Ja. Ja, er kann ansonsten auch in die zweite Runde zu den Niners fallen, kein Problem, wir spielen auch eine 4-3 und brauchen noch jemanden gegenüber von Nick Bosa.
Ja, gut.
Ja, da muss ich noch so ein Bong-Video leaken davor. Dann vor dem Draft.
Das ist ja das Fiese, ne? Die meisten Player-Compressions sind, Aiden wird mit Bosa verglichen. Vom Spieler.
Okay. Ja. Verstehe ich schon. Das ist auf jeden Fall
Nick Bosa. Nick Bosa hat nicht den Speed, um Edge zu gewinnen. Also
Nee, aber der hat die Power und der hat das Arm-Movement, ne? Also seine Hand-Usage ist.
Ja, I like it. Dann, also Aiden Hutchinson, klare, also für mich gar keine Diskussion mehr. Nummer 1 Edge dieser Klasse. Passt. Okay, es gibt aber nicht nur Edge-Defender und ich muss ja auch ein bisschen die Uhr hier im Blick behalten, auch wenn es mir sehr viel Spaß macht und wir können aus meiner Sicht auch eine 3-Stunden-Folge machen, aber es soll ja auch sich halbwegs im Rahmen halten und wir kommen damit zum ersten Linebacker dieser Klasse und das ist Devin Lloyd hier nach ADP, der geht eben aktuell overall an Nummer 3. Ist ein Linebacker aus Utah, 6'3 groß, 237 Pfund schwer und ja, athletisch muss man sagen, hat er auch, also was er getestet hat, er hat Agility ausgelassen, aber was er getestet hat, ansonsten war schon gut, jetzt nicht komplett out of the world, aber schon wirklich ein sehr, sehr gutes athletisches Testing. Er ist auch ein Junior, kommt früh aus dem College. Kann jemand von euch mir die irgendwie ADP oder wo der in Mockdraft im Moment geht sagen? Also hat der First Round Hype hier?
Im NFL Draft oder?
Ja, genau.
Der geht auf jeden Fall in der ersten Runde.
Gut. Aber also jetzt kein Top 10 Hype mehr, sage ich so. Nee. Ist natürlich auch eine wenige wertvolle Position. Aber sage ich mal, Erstrunden Draft Kapital, auf das können wir uns jetzt einstellen. Das ist gut. Herr Phil, was hältst du denn von Devin Lloyd?
Ja, also Devin Lloyd ist mein Linebacker 1 auch in der Klasse. Allerdings nicht mein IDP 3, also da kommt noch ein Edge, habe ich noch vor ihm. Das ist kein Micah Parsons, ne? Also gut, wer ist das schon? Aber ja, also die Linebacker irgendwie, die Klasse ist schon relativ tief, finde ich, aber die Elite fehlt eigentlich, das Elite-Level fehlt mir eigentlich komplett. Mhm. Aber für IDP glaube ich, dass das ein guter All-Around-Spieler ist. Wie gesagt, Erstrunden-Draft-Kapital, der kann einigermaßen covern, ist jetzt kein Elite-Coverage-Spieler, aber einfach durch seine Größe und so covert der schon relativ viel Ground. So in so einem Defense wird der, glaube ich, auch ganz vernünftig aussehen. Und ja, ansonsten solider Tackler. Auch bei ihm wurde manchmal so ein bisschen der Effort in Frage gestellt, dass der nicht jeden Spielzug mit 100% spielt, aber ja, mein Gott, ne? Also interessiert mich einfach auch in IDP noch weniger als in der Real NFL. Und das ist ein Spieler, der gute Punkte liefert und auch halt eben auch wieder dieser High-Upside-Spieler, glaube ich, der wird alles machen können. Geschwindigkeit könnte noch ein bisschen besser sein. Ne? Der ist also jetzt nicht der Allerschnellste, aber wie gesagt, da hilft ihm einfach auch seine Länge. Und auch ein bisschen Masse könnte er für die NFL für mich auch noch draufpacken. Aber den Frame hat er, also er hat schon bringt das Upside mit, ein sehr guter NFL-Linebacker und IDP-Linebacker zu werden.
Ja, und vor allem, also zumindest laut Testing ist explosiv, sollte er sein. Also dieser auch hier 10-Yard-Split super, Broadjump richtig gut. Also da sieht man auf jeden Fall Potenzial, auch wenn der High oder der Longspeed dann ein bisschen fehlt. Aber ich glaube, das ist nochmal weniger wichtig bei Defendern irgendwie oder gerade jetzt halt so bei einem Linebacker als zum Beispiel bei einem Wide Receiver, wo wir halt da ein bisschen gucken. Ja, kann der halt auch, ist ein Burner downfield. Das ist, glaube ich, bei einem Linebacker weniger wichtig. Ja, Steven, was hältst du denn von Devin Lloyd?
Ich mag Devin Lloyd, weil das so ein typischer Prototyp-Runstopper-Linebacker ist. Ne? Das ist mein Mittellinebacker, den du eigentlich haben willst in IDP. Der wird Tackles einlösen ohne Ende. Was ich bei ihm einfach mag, ist, er ist Downhill gut, er hat Burst, das siehst du. Ja, dieses kurze Strecken zurücklegen, um dann wirklich den Tackle anzusetzen, das macht er genial. Er löst sich konstant von Blocks. Das ist super wichtig beim Mittellinebacker, weil gerade die Guards, die auf dich zukommen, ja, von denen musst du dich lösen können. Sonst kannst du keine Tackles setzen. Und damit haben richtig viele in dieser Klasse Probleme. Ja, deswegen, also Lloyd ist da 1A. Und er kann tatsächlich Free Down spielen. Also er wird wahrscheinlich nie Elite Coverage haben. Aber es ist auch nicht mehr so, dass du den vom Feld nehmen musst beim Third Down. Somit, ja, absolut Linebacker Nummer 1 in der Klasse. Und wenn der noch im richtigen Scheme, beim richtigen Team landet, dann, ja, Sky is the limit für die Linebacker-World. Und das ist halt, das ist für mich so ein Kandidat, den wirst du wahrscheinlich länger als 4 Jahre haben.
Interessant, ja. Für meinen ersten Blick, was mir ein bisschen aufgefallen ist, er verpasst relativ viele Tackles. Einfach mal, also zumindest die Stats sagen das erstmal aus, dass er relativ viele verpasst hat. Wobei er sich da entwickelt hat. Also man sieht auch da eine Entwicklung so. Freshman-Jahr war das noch sehr viel und dann ist besser geworden. Aber auf der anderen Seite, also als Sophomore 2020, auch wenn es eine sehr kleine Sample Size war wegen dieser Covid-Saison, er hat nur 5 Spiele gemacht, aber eine Run-Stop-Rate von über 15% ist Elite. Und ich sag mal, wenn jemand auf der anderen Seite, so gucke ich mir das jetzt immer an, ich vergleiche Run-Stop-Rate mit Miss-Tackle-Rate. Und wenn das sich halbwegs die Waage hält, dann sage ich auch, ja gut, okay, wenn du auf der einen Seite viele positive Plays machst, dann ist auch okay, wenn du ein paar verpasst. Es ist in der Metrik, wenn man das so vergleicht, jetzt nicht der allerbeste, aber ich sehe schon definitiv, der ist okay. Was ich ganz spannend finde, also zumindest, wenn ich auf meine Tabelle gucke, hat Upside für ein bisschen Passrush oder für ein bisschen Blitzing. Da ist er nicht, schaut er nicht so verkehrt aus, oder?
Nee, und das ist es halt. Ja, aber das ist genau das, was du vom Middle-Linebacker willst, ne? Downhill. Genau. Ja, ich will nicht, dass er ein Coverage droppen muss. Ich will, dass er die Boxen zumacht und dass er wirklich dieses Pass Rush Upside einfach mitbringt. Ja. Und da hast du wirklich ein paar Kandidaten dabei, die das richtig gut machen. Und dafür hat er halt den Burst. Ne? Ja. Klar, Long Time Speed, ja. Nein, aber der Burst ist einfach da. Und das ist das Wichtige, um durch die Gaps zu schießen und dann den Tackle anzusetzen oder den Druck wenigstens anzusetzen.
Ja, interessant. Das zu Devin Lloyd und Achso, möchtest du noch was zu
ihm sagen? Ja, genau. Eine Sache, die mich bei ihm allerdings noch ein bisschen stört, ist das Alter. Der ist schon 23,5 Jahre alt. Das darf man, finde ich, bei ihm nicht vergessen. Der ist nicht mehr der Jüngste. Also das ist immer so bei dem Upside. Ich habe ja auch gesagt, der hat eine Menge Upside, aber der ist halt schon nicht, der ist nicht noch 21, ne, dass man sagt, der kann wirklich noch 1-2 Jahre lernen, sondern der im Prinzip muss der auch ab Tag 1 eigentlich schon liefern.
Was hier interessant ist, er ist offiziell Junior. Aber ich habe schon gesehen, 2018 stand er zumindest schon für sehr wenig Snaps auf dem Platz. Das heißt, das muss er geredshirtet haben. Kam schon relativ alt aus der Highschool raus und hat halt, er hat trotzdem 4 Jahre im College verbracht. Also das ist halt so. Und deswegen kommst du halt dann bei 23,5 Jahren raus. Nicht ideal natürlich, ja, klar.
Es kommt immer drauf an, wie man es sieht. Also ich finde es gar nicht, bei Mittellinebacker finde ich es nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, das sind die Brains der Defense eigentlich. Die steuern die Defense. Hm. Ja, und umso mehr Erfahrung die Kollegen haben, umso besser wird es. Ja, weil die können es auch umsetzen. Und er hat die Spielintelligenz dafür. Ja, die manchen dann vermissen lassen tatsächlich.
Ja. Durchaus fairer Punkt. So muss man vielleicht ein bisschen umdenken in der Offense oder bei Rookies, sagen wir immer, möglichst jung in die NFL, denn dann hast du am College so dominiert, dass die NFL gesagt hat, komm ran, Junge, ich will dich jetzt draften. Und dann bist du halt einfach so überlegen. Ja. Das ist hier natürlich nochmal ein bisschen eine andere Position und ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Quarterback in der Offense natürlich, also als Herz und Gehirn der jeweiligen Unit. Ja.
Und Defense,
ja klar,
Defense Joe Burrow, ist anders,
ja,
ne?
Ja, definitiv. Und Joe Burrow, das muss man schon sagen, sah schon ein bisschen mehr ready aus, als vielleicht jetzt halt die ganzen Juniors, die in der vergangenen Saison rauskamen. Das muss man natürlich schon dem zugutehalten, ja. Fair. Gut, der nächste Linebacker, den wir haben, der ist die Nummer 4 in der ADP. Das ist Nakobe Dean, Linebacker von Georgia aus dieser legendären Defense des vergangenen Jahres. Der ist nur 5'11 groß, heißt etwas undersized hier der Mann. 229 Pfund schwer und hat gar nicht getestet bei der Combine. Daher hier die Frage an dich, Steven. Versteckt der Mann irgendwas? Hast du da was auf Tape gesehen, was dir negativ aufgefallen ist, wo du sagst, natürlich testet der Mann nicht. Er ist schlau. Schlauer als Jalen Widermeyer.
Ja, manchmal ist es ja schlau, weil du kannst manchmal auch nur verlieren. Ne? Also das, was du bei ihm auf Tape siehst, den Speed bringt eigentlich keiner mit von den Linebackern, den er hat. Okay. Ne? Er ist ein Sideline-to-Sideline-Linebacker. Ist wahrscheinlich auch einer der besten Coverage-Linebacker in dieser Klasse. Hat halt den Vorteil gehabt, in Georgia zu spielen mit dieser Defense. Ja, das ist also, ist aber ein sehr wichtiger Spieler dort gewesen. Und das wird auch ein wichtiger Spieler in der NFL sein. Weil das ist ein Freedown-Linebacker, den eigentlich so moderne Defenses haben wollen. Ne? So diesen Dime-Linebacker, den ich nicht runternehmen muss, der in Coverage droppen kann, der schwer ist einzuschätzen, was mache ich tatsächlich mit dem Kollegen. Und er ist ein guter Tackler, ist ein bisschen undersized, aber wenn du schaust, was der teilweise für Tackles raushaut, das sind schon so ein paar Monster-Hits dabei. Deswegen, also ich mag den Kerl echt. Weiß nicht, ob er tatsächlich ein Top-Linebacker IDP-wise wird. Ob die Tackle-Zahlen einfach dann stimmen. Aber wird ein sehr interessantes Prospekt für die NFL.
Okay, interessant. Phil, du hast ja undersized Wide Receiver. Wie emotional bist du bei den Linebackern?
Ja, also wenn der die Size von Devin Lloyd hätte, dann wäre der, also wäre der wahrscheinlich auch NFL-wise irgendwo ein Top-12-Pick, glaube ich. Also das ist, glaube ich, gar keine Frage. Das Problem ist bei ihm einfach die Size. Alles andere ist Elite. Der Einsatz, ich sag mal, er war der, du hast es ja auch gesagt, Steven, er war der Anführer der Georgia Defense mit diesem ganzen Talent. Wie viele Spiele haben die jetzt allein aus der Defense im Draft? Weiß nicht, 15 oder sowas? Ja, wahrscheinlich nicht 15, aber 10 oder sowas. Das ist echt absurd. Also ich habe es mal überschlagen. Ich weiß nicht, das ist ja ein reiner Georgia Draft schon fast. Und ja, der ist einfach mega stark. Ich mochte dem auch immer sehr, sehr gerne zusehen. Und er hat sich da einfach auch, ja, unter den Georgia Linebackern, wir werden wahrscheinlich heute noch über ein paar sprechen, auch einfach durchgesetzt, war unangefochten der Beste von all denen, obwohl er halt physisch ein bisschen unterlegener war. Ja, der hat sowohl hat die Tackles eingesammelt, hat die in Coverage einfach auch stark gespielt. Und wie gesagt, bei ihm ist einfach nur Size das Problem. Alles andere ist top und alles andere ist Elite. Und das wird halt das Problem sein, das muss er in der NFL zeigen, dass es auch gegen Riesen kann.
Ich bin bei ihm super gespannt. Ist für mich so ein bisschen ein Test, wie gut das, was wir in der Offense machen, dass wir uns gerade auch frühe Production im College anschauen, inwiefern das überhaupt übertragbar ist auf IDP oder Defense-Spieler. Denn dieses letzte Jahr, also dieses Junior war absolut elitär. Was er da, egal was du anguckst, das war alles richtig gut. Und die Coverage war unfassbar gut. Aber dann guckt man die Coverage vom Vorjahr an, dann war die nicht gut. Also das sieht echt nicht gut aus, was so Yards pro Coverage Snap zugelassen und so angeht, nicht gut. Das heißt, war er jetzt ein Produkt, also was die Coverage angeht, war er ein Produkt dieser Defense oder war er eigentlich wirklich so stark? Ich bin gespannt, was da rauskommt. Und ansonsten, ja, für mich persönlich ein bisschen zu viele Missed Tackles. Kann halt einfach an der Size liegen. Und da bin ich gespannt. Ich bin echt ein bisschen concerned, was das Upside da angeht bei ihm. Deswegen nicht mein favorisierter Linebacker, sage ich ganz ehrlich. Den Mann werde ich mit Sicherheit nirgendwo draften. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich sehe eure, sag ich mal, Leidenschaft für ihn und wie gut der Mann offensichtlich auf Film aussieht. Und die NFL wird ihn auch lieben mit diesem 2021er Tape. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber er wird auf jeden Fall zu früh gehen für mich. Da bin ich relativ sicher.
Wobei ich in der NFL glaube, für einige Teams wird der einfach direkt vom Board sein. Einfach aufgrund des Size. Die sagen, boah, Alter, und ein Linebacker, der kleiner ist als viele unserer Receiver, den wollen wir nicht haben. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das in der NFL auch, also ich bin gespannt, wo der nachher geht, ob der wirklich es in die erste Runde noch schafft. Also
das ist interessant. Also rein nur von dem Profil, was ich sehe, erinnert er mich an Chris Borland, den Linebacker von den Niners, der da ein Jahr hatte, dass er gespielt hat. Der war, ich glaube, ein Viert-, Fünft-, irgendwas runden Pick, so ein Tag 3 und hat dann auf einmal gespielt und richtig gut gespielt, ein richtig tolles Rookie-Jahr gehabt, ist dann zurückgetreten wegen Angst vor nachhaltiger Brain Damage und so weiter, Geschichte CTE und so, weil er schon zwei Concussions, glaube ich, im College hatte und aus einer Familie war, wo er, glaube ich, College nur, also NFL, selbst NFL-Football nur als Hobby betrieben hat, so aus finanzieller Sicht. Und der war auch 5'11 groß. Und ich habe ihn wirklich sehr spielen, also ich habe es geliebt, ihn zu sehen als so undersized Linebacker, der auch ein bisschen Range hatte. Das heißt, für mich persönlich, meine Comp wird dann die Chris Borland sein. Da muss er rankommen, dass er mein Herz gewinnt.
Hier, frage ich jetzt mal hier den IDP-Experten. Gibt es aktuell einen NFL-Linebacker mit 5'11", mit ähnlichen Maßen, der wirklich stark ist, den wir jetzt so auf dem Schirm haben? Also wenn ich so überlege, die ganzen dominanten Inside-Linebacker sind ja meistens solche 6'3", 250 Klötze. So. Und das habe ich mich, also ich habe jetzt vorhin auch mal so spontan ein bisschen überlegt und ob ich da wirklich, dass mir jetzt keiner so richtig eingefallen.
Darius Leonard, der ist ja nochmal, also nicht ganz so groß.
Ja, ich glaube Leonard ist 6'1", ne? Kann es sein? Also ich bin jetzt unsicher, welcher von denen wirklich klein ist. Ich würde ihn halt comparen, sowas wie Owusu Koramora vom letzten Jahr.
Mhm, okay,
so vom Spielertyp her, ne?
Ja.
Jalen Smith von Tennessee, sowas, ne? Das sind diese Coverage-Linebacker. Also das ist halt das, wenn du jetzt Dean dir anschaust, und da habe ich nämlich Angst beim Tackling.
Ja.
Normalerweise, wenn du ein Coverage-Linebacker bist und du wirst trotzdem angeworfen, kannst das Tackling setzen.
Ja,
die Pässe kommen halt nicht an, wenn der covert. Ja, das ist halt die Gefahr dabei.
Der wird gar nicht angeworfen, der ist zu gut in Coverage. Das ist ja, das will man ja als IDP gar nicht unbedingt, dass der so Elite ist, oder?
Genau, also, oder er wirklich wird angeworfen, also, aber er bettet die Pässe ganz, also er bettet die Pässe weg. Ja, das ist halt
ja gut, so, oder? Pass-Breakups geben noch Punkte. Oder bin ich da falsch?
Kommt auch an, kommt drauf an, wie viel Punkte.
Ja, okay. Ich dachte, das sind Big Plays, da gibt Punkte, aber okay. Ja.
Also ich habe gerade mal nachgeguckt, Darius Leonard ist 6'2", 230. Ja, also das ist nicht ganz so klein, also.
Nee.
Also auch eigentlich ein Off-Ball-Linebacker. Die sind alle eigentlich so um die 6'2", 6'3", ja, normalerweise groß. Ja.
Deswegen Chris Borland, eben auch 5'11", ich sag's euch, das war die Comp, die ihr gesucht habt, oder die du gesucht hast, Phil. Kannst du dir nochmal Tape anschauen von ihm. Genau. Also, okay, gut, aber dann lass uns rübergehen zur Nummer 5 und das ist eben der vorhin schon von dir angesprochene Kyle Hamilton, Steven, den also gesagt, das ist zwar ein Safety, aber den muss man besprechen aufgrund seiner Qualität. Ist eben von Notre Dame 6'4 groß, 220 Pfund schwer. Hat bei der Combine, muss man sagen, also die Testung war nicht gut, bis auf seine Jumps, die waren Elite, aber der ganze Rest war nicht gut und das hat man ganz anders erwartet. Da dachte man, oh, da kommt was Freakisches daher. So also ein bisschen Traylon Burks-Style. Hat da sehr viele enttäuscht. Und ja, Bist du dadurch jetzt halt von ihm ein bisschen abgewichen oder bist du immer noch sehr hoch bei ihm? Ich meine, du lässt dich wahrscheinlich von so einer Testung nicht aus der Ruhe bringen, oder?
Nee, weil er einfach gezeigt hat, was er kann. Ich bin auch so ein bisschen Notre Dame Guy, deswegen ist es, ja, ist es schwierig. Ja.
Man-Crush ist eh schon da.
Ja, ich mag den Kerl einfach. Was bei ihm halt gefährlich ist, der kann alles. Und der kann alles echt gut, ja, also er kann Single-High spielen, wo er fies ist, er hat genug Speed, um das Feld abzudecken, er ist ein guter Tackler, wenn du jetzt seine Größe dir anschaust, der ist 6'4 groß, 220, also das ist eigentlich schon Linebacker-Maße, er kann in die Box, ist ein guter Tackler, er kann auch für Pass-Rushes eingesetzt werden, wo ich allerdings Angst habe, ja, das ist, für mich ist Kyle Hamilton so ein Spieler, auf den sich Offenses einschießen müssen. Den musst du beachten in der Offense, ja, in deinem Gameplan. Und dann kann es natürlich passieren, dass er umspielt wird. Ja, und dann hat man, also dann wird es IDP-wise, ist es schlecht, weil wenn ich nicht irgendwie in die Nähe des Balls komme, dann gibt es auch keine Punkte.
Ja, fair. Aber ich sag mal, dem gegenübergestellt, was sind die besten Safeties der Liga?
Derwin James.
Genau, ja, ich meine, der macht ja trotzdem seine Punkte, oder? Also,
den wird auch rumgespielt. Ja, absolut. Aber. Ja, ist ein bisschen, ich glaube, es ist nochmal ein bisschen anders da. Also, ja. Kyle Hamilton, ja, ich glaube, es wird echt schwierig. Also, das ist eine andere. Ja,
Single High Safeties sind halt, Free Safeties sind halt nicht cool, ne? Also, nehmen wir Earl Thomas, das war der beste Single-High-Safety der letzten Dekade.
Genau.
Der hat jetzt in IDP nicht gerade abgerissen, glaube ich, wenn ich jetzt nicht völlig falsch gewickelt bin.
Tyron jetzt die letzten Jahre auch. Ist auch ein richtig guter Free-Safety, ne? Aber die bringen halt wenig Punkte. Jesse Bates von den Bengals ist auch so ein Beispiel. Ja.
Okay, das heißt, in die Rolle darf er bitte nicht reinrutschen. Dafür ist er dann zu gut. Das ist die Gefahr, dass er dafür zu gut ist und das für die NFL eine zu wertvolle Rolle ist. Phil, hast du hier auch Bedenken?
Ja, da müsst ihr alle schön Mike's in Motion hören, wenn der Draft vorbei ist, um zu sehen, wo, in welche Rolle er projected wird. Ne? Also das wird bei ihm, denke ich, auch ganz entscheidend sein. Also wenn ihn jemand als Box-Safety plant, okay, nehme ich, ne, aber ansonsten wird es halt auch eher dünn. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit bei solchen Spielertypen Isaiah Simmons, da war es ja auch so, ne? Der ist ja schon, an den musste ich direkt denken, als ich das Tape auch gesehen habe, dachte ich so, boah, nicht, dass das so ein Ding wieder wird. Und deswegen habe ich ihn auch, also in meinem Gesamt-IDP-Ranking auch relativ weit nach unten geschoben. Erstmal abwarten, aber ich glaube, den werde ich auch nicht draften, weil das auch natürlich ein Name ist, den jeder schon mal gehört hat. Mhm. Und der wird früh im NFL-Draft gehen und in Top 15 auf jeden Fall, denke ich. Und deswegen, da ist es eben so, wie bei dir mit Dean, den werde ich wahrscheinlich auch nirgendwo haben.
Ja. Ja, spannend. Also führt überhaupt ein Weg an den Cardinals vorbei in Runde 1? Das werden wir verfolgen.
Upgrade.
Genau. Richtig. Das möchte ich dann sehen, wie Adrian Franke diesen Pick aufnimmt. Das wäre wahrscheinlich wirklich cooles.
Ansonsten, Nakobe Dean ist auch sicherlich an 23 noch da. Da können Sie ihn ja nehmen. Gut, Coverage Linebacker. Drittes Jahr in Folge.
Genau, eben. Nee, mal sehen. Auch Hamilton, ich kann da nur zustimmen, ich werde ihn IDP-mäßig nicht anfassen, auch aufgrund dessen, dass ich mir sehr schwer tue, ihn überhaupt einzuschätzen, ehrlicherweise. Also ich weiß einfach nicht, ich finde Safety-Success in der NFL vorherzusagen ist so unglaublich schwer. Und das sogar gefühlt, also Jamal Adams war ein überragender Safety in der NFL. Er hat es in der NFL gezeigt. Und dann auf einmal war so, uff, oh, scheiße, Alter, er kann ja gar nicht covern. jetzt hat er eine andere Rolle, da geht er gar nichts mehr. Und deswegen.
Ich hoffe, sie funktionieren, die Seahawks funktionieren zum Middle Linebacker, um Wagners Rolle einzunehmen. Ich glaube, würde er besser. Wäre ihm mehr geholfen. Muss ein paar Gramm draufpacken, aber ich glaube, das würde ihm besser stehen als diese Safety-Rolle, die er da momentan
bekleidet. Es bräuchte theoretisch, wenn überhaupt, wieder diese Cam Chancellor-Rolle. Einfach wirklich nur um die Line of Scrimmage herumtigern. Aber ja, die Zeit der Cover 3 in der NFL ist halt leider vorbei. Das ist blöd für, also ich weiß gar nicht, ob blöd für Jamal Adams, der hat eingecashed, aber auf jeden Fall schade für die Seahawks, die ihn jetzt haben und diese Rolle gibt es halt nicht mehr so richtig.
Naja, die Defense bringt es auch gar nicht mehr so, ne? Also die
Seahawks Defense ist ja dementsprechend... Nee, klar, da brauchst du erstmal zwei Lockdown-Corner und ein Single-Eye-Safety.
So sieht's aus, so sieht's aus, ne? Und ja. Ich meine, Safety ist mittlerweile schwer einzuschätzen, weil sie einfach viel zu oft wirklich high gespielt werden. Ja, ist ja, ja nicht nur Single-High, auch Cover-2 sehr oft klar, mittlerweile. Ja. Das siehst du aber auch jetzt, wenn du die Stats anguckst, ne? Alle sagen immer Passing-Offense, ja, die NFL ändert sich gerade in der Offense. Das ist Schwachsinn. Ja, die NFL ist seit 4-5 Jahren mindestens schon so heftige Passing-Offense. Was sich gerade ändert, ist die Defense. Die Defense ändert sich immer mehr. Die gehen immer weiter, gehen tiefer. Du hast meistens jetzt irgendwelche Dime-Formations, wo dann ein Linebacker teilweise nur noch mit draufsteht. Was sich halt ändert, ist, die Pässe werden kürzer. Du hast viel weniger tiefe Pässe.
Ja, und das wird auch das Run-Game wieder kommen. Phil und ich, wir haben da sprechen wir meistens im Off drüber dann, wenn wir unseren Real-NFL-Talk betrachten und so. Natürlich, das wird auch wieder, das geht in Wellenbewegungen wieder zurück jetzt. Da haben alle immer gesagt, Run-Game ist tot. Ja, Bullshit. Natürlich ist es nicht tot. Natürlich wird das wiederkommen. Und jetzt kommen wieder die Fullbacks und die schweren Jungs, damit du die anderen schweren Jungs aufs Feld bringst, damit du die wieder in Coverage anwerfen kannst.
Genau, und jetzt wirklich an die Zuhörer. Halt. Ihr hört das hier jetzt mit zum ersten Mal, ne? Lorenz hat das nämlich letztes Mal bei uns in der Folge auch schon gesagt, dass diese Linebacker, also nicht mehr diese Allrounder in Zukunft wahrscheinlich gebraucht werden, sondern dass sie wieder auf die Box-Linebacker gehen. Wieder den Middle-Linebacker, der Run stoppt. Ja? Also alle, die Knowledge jetzt schon haben, sammelt ein bisschen was in dem Draft, weil da gibt es einiges.
Mein Linebacker 3, der kommt später noch, der wird in die Rolle reinpassen, ich sag's euch. Absolut, also aus Real-NFL-Sicht mal gucken, wenn du jetzt sagst, es geht dahin, okay, aber ich finde, na gut, sprechen wir später nochmal drüber, aber...
Ja, ich meine, schaut euch alle nochmal an, das Playoff-Spiel, das waren die Ravens gegen die Chargers und ich glaube, den Chargers sind da die Linebacker einfach, da waren alle verletzt irgendwann, das war 2018, 17, ich weiß nicht, irgendwie so, die haben irgendwelche Safeties auf Linebacker gestellt und dann schaut euch das nochmal an, wie gut das funktioniert. Das mag die Theorie von irgendwelchen, also ich meine, ich selber gucke nur auf Zahlen bei solchen Rookie-Evaluationen, aber trotzdem, der Pass ist effizienter, wir müssen Safeties auf Linebacker stellen, damit die anderen mehr laufen. Ja, genau. Und dann siehst du mal, wie gut das funktioniert. Dann laufen die anderen nämlich einfach 60 Mal für 6 Yards per Carry und dann ist das Spiel vorbei. Also dementsprechend, Linebacker haben durchaus noch ihren Value und die werden auch weiter am Feld stehen. Und deswegen, ja, ich meine, umso schöner, dass wir hier eine IDP-Folge machen, wo die uns auch mal ein bisschen Liebe kriegen. Wir haben einen weiteren, sehe ich gerade, die Nummer 6 ist nochmal ein Linebacker und das ist Quay Walker. Auch er eben ein Linebacker von Georgia, 6'4 groß und 241 Pfund schwer, das heißt ein bisschen anderer Frame als eine Kobe Dean. Und der hat wirklich athletisch gut getestet, also hat einen sehr hohen Speed, 4,52 gelaufen, das für einen Linebacker exzellent. Er ist ein Senior, hat hier seit 2018 war er bei Georgia und kommt raus jetzt in die NFL. Jungs, sagt mir, wo wird der ungefähr erwartet? Das ist jetzt kein First-Round-Bust mehr, denke ich, oder?
Ja, haha. Also, okay. Bei ihm ist das wirklich komplett all over the board. Man hat sogar schon mal First Round gelesen. Der wird, glaube ich, mal zu den Patriots, glaube ich, gemockt oder irgendwie sowas. Also, das wird nicht passieren, glaube ich, auch nicht dran. Aber also Day 2, also denke ich, ist realistisch.
Okay. Ja gut, Phil. Also du, sagen wir Day 2, der Mann geht Day 2. Was erwartest du denn von ihm und wie siehst du ihn?
Ist ein guter Athlet, wurde auch häufiger als Blitzer eingesetzt bei Georgia, guter Tackler, bringt ein gutes Size mit und ich glaube, dass der wird für IDP besser sein als für die NFL. so ein bisschen umgekehrt, weil der einfach physisch besser ist als einige andere. Ne? Das ist so das. Mhm. Und ich glaube, der wird schon viele Tackles auch einsammeln.
Ja. Steven nickt schon zustimmend.
Ja, Walker ist halt auch wieder so ein Produkt dieser Defense. Bei ihm, was man halt negativ anlasten muss tatsächlich, ist seine Einsatzzeit. Der hat, glaube ich, nie über 350 Snaps gesehen pro Saison, was relativ wenig ist. Ist aber auch daran geschuldet, dass dieser Linebacker-Core einfach so überfüllt war. Ne? Also du hast halt den Dean gehabt, du hast den Tindall noch da gehabt. Ist halt schwierig, sind nämlich alle drei Jungs gut. Was ich bei ihm mag, er ist sehr explosiv, schießt auch halt krass durch die Gaps, ist für Blitzing ja absolut Performer. Ja, bin gespannt. Also bei ihm ist tatsächlich so, man liest alles zwischen zweite Runde bis teilweise sechste Runde runter. Kann alles passieren.
Ja. Okay, da bin ich echt gespannt, ja. Es wundert mich nicht, dass er dann auch mal teilweise sehr spät gesehen wird, ehrlich gesagt, wenn ich hier so Grades und Stats ansehe, das ist echt alles sehr rough. Im Coverage, uiuiui, das sieht nicht gut aus. Also es sieht so ein bisschen aus, wenn es eine Schwäche in der Georgia-Defense war, dann war es ihnen anzuwerfen. Das war die Möglichkeit, die die anderen Teams hatten, wenn sie es geschafft haben, innerhalb von 2 Sekunden, bis der Pass verschwamm war. Das ist dann wieder das Problem. Aber ja, auch ich bin überhaupt kein Fan von Quay Walker an und für sich, aber ich sehe hier schon auf jeden Fall das IDP-Upside, denn vier Tackles verpasst hat der Mann nicht. Und wenn ich da einen Staubsauger auf Inside-Linebacker in irgendeiner, sag ich mal, der Mann geht nach Atlanta irgendwie. Ja, Junge, Alter, dann bin ich ja sowas von dafür, den Mann zu draften. Dann ist das der nächste Olukun, der zwar als Linebacker nicht besonders gut ist, aber halt einfach dann gefühlt 300 Tackles macht in dem Jahr.
Aber dafür haben sie doch schon den Tennessee-Linebacker geholt. Wie heißt der dann? Evans. Den haben sie doch jetzt gesigned für 1 oder 2 Jahre. Der ist doch genau das auch. Also.
Also. Ja. Dann nimm von mir gerne eine andere Trash-D-Line gegen den Run und stell ihn da einfach rein. Es ist mir das mit in genug Draft-Kapital, dass er einfach den bisherigen schlechten Starter verdrängt und alles ist gut. Das ist dann, und ich meine, dieser Evans, was verdient der Mann? Keiner, wird nicht viel sein, oder?
Nee.
Ja, sitzt halt der auf der Bank. Ist gut. Dann ist gut.
Ja, wieso? Seahawks wollen noch auf 3-4 umstellen. Neben Brooks brauchen sie dann noch einen. Ja. Können wir an 9 draften.
Nummer, ja, genau, an Nummer 9 seid ihr dann. Ah,
genau, also ich kann anderen sehen.
Ja. Also, Steven, wo hast du ihn in deinem Linebacker-Ranking, so wenn du sagen magst, dann siehst du ihn so hoch hier berechtigt?
Ich habe ihn nicht so hoch. Ich habe ein paar andere Spieler vor ihm tatsächlich. Allerdings wirklich, also das finale Ranking, das wird wirklich erst nach dem Draft sein, wenn ich weiß, wo er spielt. Dann kann ich es besser einschätzen. Aber jetzt, wenn ich mir rein von dem Upside und von den Möglichkeiten, die ich sehe bei den Spielern, habe ich mindestens nochmal 2, 3 Leute vor ihm.
Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe ihn als aktuell als Linebacker 5, also Pre-Draft.
Ja.
Das ist schon relativ hoch, finde ich auch.
Finde ich ganz ehrlich auch. Aber das ist für mich persönlich super schwer, jetzt tatsächlich einzuschätzen, zwischen IDP und Real NFL. Also wie weit geht da die Gap auseinander? Weil bei den Wide Receivern zum Beispiel, wenn wir ranken, ich ranke die ja wirklich so, wie ich die auch als NFL eigentlich draften würde. Ich sehe da keinen großen Unterschied, weil jemand, der für Fantasy produziert, ist auch in der NFL gut als Wide Receiver. Aber jemand, der in IDP produziert, der muss wirklich nicht gut sein eigentlich. Also speziell als Linebacker oder Safety. Defensive End, da ist das wieder was anderes. Da würde ich jetzt schon sagen, da sind die guten Jungs in IDP tatsächlich auch die guten Spieler.
Ja, ich sehe ihn auch bei mir jetzt so in einem Tier mit 4 anderen tatsächlich. Also das ist wirklich so ein großes Tier, wo ich echt, also da habe ich auch kein Problem mit, wenn dann nachher meine 4 ist oder sowas. Also das ist wirklich komplett auch eng beieinander. Also deswegen, das kann man im Moment wirklich noch würfeln.
Ja, absolut. Wir brauchen Miss Tackles in IDP als Bepunktung.
Oh ja, das Minus, dann ui, ja, das wird dann interessant, das stimmt. Dann werden irgendwie noch so 7 Linebacker spielbar und dann...
Ja, es werden schon mehr, aber du hast halt dann tatsächlich eine bessere Gap und wirklich Effizienz, voll. Ne? Ja. Also ganz ehrlich, mit einem Patrick Queen kannst du mich mittlerweile jagen, den will ich für ein Team haben.
Absolut, das stimmt. Okay. Gut, jetzt an 7 und 8 hier, die Spieler, da haben wir nochmal einen Defensive End Doppelpack jetzt und es geht los mit dem Greek God, glaube ich, ist sein Spitzname, der Herr, den kann man sich schon anschauen, also falls wir weibliche Zuhörer haben, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß das nicht genau, aber falls auch Damen zuhören, George Kalaftis kann man sich durchaus angucken. Und der Mann, jetzt muss ich hier in meiner Tabelle wieder auf ein anderes Blatt springen, ist ein Edge von Purdue, die David Bell University, kann man so sagen. 6'4 groß, 266 Pfund schwer. Das macht einen ordentlichen BMI von 32. Ja, und das durchaus mit den richtigen Kilos, sage ich mal. Der Mann ist ein Muskelpaket. Und athletisch, da war ich tatsächlich überrascht, als ich ihn angeguckt habe. Das war jetzt nicht so überragend. Also was Speed angeht, gab es da durchaus schon schnellere Spiele. Ist eine 4,78 gelaufen. Auch der 10-Yard-Split, okay. 1,65, das passt schon. Aber das war jetzt nicht Elite. Und ja, so viel zur Einleitung zu George Karlaftis. Jetzt weiß ich gar nicht, wer fängt eigentlich an. Ich glaube, Steven ist dran. Ja. Steven, ist George Karlaftis mehr als ein Projekt? Der ist ja schon erste Runde eigentlich ein Lock, nahezu, glaube ich, in der NFL, so im Draft jetzt. Findest du, das ist ein guter Spieler für die erste Runde oder bist du hier nicht so überzeugt?
Oh, das ist fies. Ich habe tatsächlich eigentlich jedes Jahr einen Spieler, den ich gar nicht mag. Mhm. Und das ist okay. Dieses Jahr Karlaftis. Ja. Er heißt bei mir Mr. Unblocked. Ja, weil eigentlich alle Sacks, die er irgendwie gerissen hat, die waren unblocked. Der ist okay. Die konnte einfach durchlaufen. Ich kann verstehen, dass manche bei ihm was sehen. Also der hat schon gut Kraft. Ne? Speed to Power bei ihm ist gut. Seine Hand Usage ist meiner Meinung nach überbewertet. Die sehe ich gar nicht so gut in dem Fall. Ich finde auch, dass er kommt eigentlich nur durch seine Power, indem er die Leute wegdrückt. Ja, der hat, glaube ich, 21 Bench Presses gehabt. Das ist nicht verkehrt mit seinen langen Armen. Aber, also Karlaftis, ich kann mich mit dem Kollegen nicht anfreunden. Er erinnert mich zu sehr an AJ Epenesa.
Okay.
Und der war im College auch richtig gut und in der NFL bringt er gar nichts. Ja, und da habe ich einfach Angst vor. Also das ist mein absolut, also Finger weg. Von dem halte ich echt die Finger weg.
Überall. Okay. Ja, was mich verunsichert bei ihm, ehrlich gesagt, ist auch, dass auch hier haben wir wieder diesen Fall Elite letztes Jahr und davor so mau irgendwie. Irgendwie echt mau. Und ja, find's schwierig. Phil, du hast schon bei der AJ Epenesa Comp gelacht. Ist das auch quasi der Spieler gewesen, der dir in den Sinn kam?
Ja, voll. Also witzig auch, dass man das echt so, auch die Story, auch bei Epenesa war das so, der hatte echt früh auch am College Hype, der kam, war überall, hast du den Namen gelesen, war Top 15 Lock und bla 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 und je näher es an den Draft kam, desto mehr ist er gefallen. Ähnliches bei Karlaftis ja auch. Mal gucken, also eigentlich sollte er schon in dieser Klasse ein First-Round-Lock sein, aber mal sehen. Also die NFL hat jetzt schon mal bei Epenesa gezeigt, dass sie ihn nicht so gerne mochten. Und bei Karlaftis ist es, also ich kann die Concerns auf jeden Fall verstehen und ich glaube auch gerade mit Bezug auf IDP, dass das, ich weiß nicht, wie Defenses ihn einsetzen werden. Ich meine, er hat auch als Stand-Up-Rusher gespielt, ne? Das muss man schon sagen. Aber einfach dadurch, dass der auch relativ schwer ist, ob die ihn nicht mal in einer 3-4 auch mal als 3-4-End sehen oder sowas. Keine Ahnung. Und das ist halt echt nicht das, was man möchte.
Was man will, ja.
Und dementsprechend habe ich ihn auch, oder sehe ich ihn auch eher kritischer, muss ich sagen. Da habe ich auch andere höher.
Ja, ist halt so ein sehr geradliniger Rusher, ne? Also das ist, gefällt mir einfach so vom Ansatz nicht. Und ich muss sagen, die Edge-Klasse selber, die ist sehr breit aufgestellt. Ja, und ich habe mindestens jetzt 3 oder sogar 4 über ihn.
Okay, dann möchte ich einmal noch Devil's Advocate spielen. Da es mir nicht darum geht, wie du gewinnst, genauso wie bei Wide Receiver, wie du gewinnst, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du hast den Skill, um zu gewinnen.
Ja, ja.
Er hat immerhin die dritthöchste Pass-Rush-Win-Rate aus diesen Edge-Verteidigern, die ich mir jetzt angeguckt habe in seinem letzten Jahr. So, das ist gut. Aber er ist da halt auch weit weg von diesem Elite-Level von Hutchinson und Thibodeau. Und deswegen, ja, ich bin da auch, ja, also da einen frühen Pick in IDP, würde ich auch nur mit Bauchschmerzen tun.
Ehrlich gesagt. Die Upside fehlt auch einfach, ne?
Ja,
also
genau.
Ich habe dann nicht die Upside, die ich dann bräuchte, um ihn irgendwie doch hoch zu picken. Ja, weil ich glaube, also wird maximal so ein 8-Sack-Guy sein in der NFL und das dann auch nicht mal konstant.
Ja. Okay, mal sehen, ob du in diesem Mann hier jetzt dann mehr Upside sehen wirst. Zu dem kommen wir jetzt. Das ist Boy Maffei, Edge von Minnesota, 6'4", groß, 261 Pfund schwer. Und ja, der Mann hat die Combine, der hat da zwar jetzt nicht alles gemacht, das muss man sagen, da hat er sich von ihm zurückgehalten bei der einen oder anderen Testung. Also Agility Drills wollte er nicht machen, Bench Press hat ihm auch nicht getaugt oder fand er nicht nötig. Aber, also die Sachen, die er gemacht hat, die hat er überragend gemacht. Der Mann ist schnell und explosiv, also seine Jump-Testungen waren alle überragend. Er ist wirklich dahingehend Elite, aber das andere, da hat er einen guten Berater gehabt, das ist immer das, was Phil und ich hier auch fordern. Der Berater muss den Spieler dann auch ein bisschen einordnen, das testest du und das lässt du aber bitte sein, denn ja, sonst hast du eben diesen Weidemeyer oder Kyron Williams-Effekt, der spült dich nicht in die erste Runde. Ja, Bäumer Fefel, was hältst du denn von dem Mann?
Ja, auch, also das ist ein relativ klarer 3-4 Outside-Linebacker. Also auch viel als Stand-Up-Rusher vor allen Dingen gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mal die Hand am Boden hatte, aber also das war auf jeden Fall sehr, sehr selten der Fall, wenn. Und ja, der hat über 4 Jahre bei Minnesota geliefert, ist aber auch schon relativ alt, muss man sagen. Ist, glaube ich, auch ja auch schon über 23. Ja, massiv. Also 6'4", 261, also das ist auch schon echt eine ganz schöne Kante. Und ja, ich glaube, das ist einfach auch ein Plug-and-Play-Spieler. Also den finde ich ganz spannend auch. Also finde ich ganz interessant, gerade für IDP auch, weil der wird, glaube ich, auch produzieren. Das ist eher das, was wir wollen, als im Vergleich zu einem Kalafdis halt. Ne? Das ist so der Outside-Rusher.
Steven, du nickst schon zustimmend. Dann sag uns auch, warum hat Phil hier recht?
Plug-and-Play würde ich noch nicht so zustimmen. Für mich sind das ist er und Ojabo, das sind die Entwicklungsträume für Defensivkoordinatoren. Weil das sind Jungs, die noch sehr raw sind. Die bringen halt die athletischen Fähigkeiten mit. Die haben Speed, die haben Power. Aber bei denen kannst du noch richtig viel schleifen. Ja, den kannst du so gestalten, wie du ihn haben willst. Der kann noch viel lernen, mit gerade Hand-Usage kann er viel lernen. Wie ich im Endeffekt die Tackles nochmal besser setze, kann er lernen. Wie ich gegen die Blocks arbeite, können sie alle noch verbessern. Ja, aber sie bringen halt dieses zum einen das Mindset, das sind wirklich High-Motor-Guys, also das merkst du bei denen richtig. Und das sind halt Athleten. Ja, und das ist wie letztes Jahr der Oway, der bei Baltimore gelandet ist. Das ist meine Comparison für die beiden. Könnten Goldjung werden. Also die haben krass Upside, die Jungs.
Aber ich finde schon, dass also Maffei auf jeden Fall weiter ist als Ojabo.
Ne?
Also,
ja, ist er.
Also das würde ich schon sagen. Und also ich bin mal gespannt, wo der landet. Wenn der Ende Runde 1 zum Beispiel zu den Bucks geht, das wäre schon ein spannender Landing-Spot, finde ich.
Absolut. Für JPP als Ersatz wäre es tatsächlich bombastisch. Ich glaube halt, also 23 für einen Edge-Rusher ist auch nicht alt.
Nee, das stimmt.
Muss mal gucken. Ja. Die Edge-Rusher, das ist halt das Geile, die spielen bis in die Mit-30er mindestens normalerweise.
Da habe ich bei ihm auch kein Problem mit jetzt. Nur ich finde, man muss es schon immer so ein bisschen dazu sagen, ob jetzt ein Spieler vielleicht noch 20 ist oder ob das schon 23 ist, das schon auch für einen Wert, ne? Auch in Fantasy, in Dynasty, das spielt das schon immer eine Rolle, finde ich. Natürlich, klar, der wird 7, wenn er gut spielt, kann er auch 7, 8 Jahre auf dem Top-Niveau spielen. Also das sehe ich auch ohne Probleme. Genau.
Ja, was ich halt dabei, man muss ja auch einfach logischerweise irgendwo schon so denken, 20-jähriger Spieler hat sich halt noch nicht so weit entwickelt. Der ist noch nicht so weit an seiner Potenzial dran wie halt ein 23-jähriger.
Auch körperlich das, vielleicht sogar noch
nicht. Ja, eben. Also das ist, macht schon einen Unterschied. Das heißt, es ist aber einfach so als Bonus zu sehen für denjenigen, der ein bisschen jünger ist. Genau. Maffei, muss dann schon sagen, auch eher wirklich ein Spieler, finde ich, man sieht ja die Athletik in der Testung und man sieht aber auch, er gewinnt, also er hat halt seine Duelle auch viel gewonnen und auch gerade als Freshman schon direkt gezeigt, dass er was kann und das ist auf jeden Fall vielversprechend, denke ich. Warum sind in 2 Jahren dazwischen, gut, eine Covid-Saison, aber warum 2019 nicht so gut war, ja gut, Kanitz ist auch mal, ist dann auch mal sei ihm zugestanden als Sophomore. Gefällt mir eigentlich sehr gutes Profil, muss ich sagen. Und so nach ersten Dingen ist das eigentlich mein persönlicher, also er ist für mich der Beste aus dem verbliebenen Rest oder das schönste Profil hier so auf den ersten Blick aus dem verbliebenen Rest der Edge Rusher, wenn man von den zwei Topstars absieht. Aber gut, das ist da wird's und da kommen wir bestimmt gleich zu einem. Da sieht der ein oder andere noch deutlich mehr Upside drin. Aber zu der Diskussion kommen wir dann später. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Und die nächste Nummer ist die Nummer 9. Das ist wieder ein Linebacker. Jetzt haben wir wieder zwei Linebacker hier. Und das ist Chad Muma. Auf jeden Fall schon mal der Mann mit dem besten Namen. Sind wir ganz ehrlich. Sowas Cooles gibt es selten. Und Chad Muma ist ein Linebacker von Wyoming. 6'3", groß, 239 Pfund schwer. Also auch hier nicht direkt undersized, wie der ein oder andere Kollege vorher. Und die Athletik, die war auch wirklich gut, hat alles getestet und war da durch die Bank weg sehr gut bis Elite. 3 Jahre da bei Wyoming gespielt. Ah, ich glaube, da hat er ein Jahr sogar geredshirtet, 2018. Jetzt habe ich hier schon wieder vergessen, wer anfangen muss. Ich gebe jetzt einfach Steven das Wort. Steven, was hältst du von Chad Muma?
Oh, Chad Muma ist so ein Favorite Linebacker, tatsächlich. Bei dem bin ich echt gespannt, wo er landet. Geiler Run-Defender, geiler Tackler. Guckt euch einfach mal von dem Tape an, wirklich. Der haut alles in Grund und Boden. Ich mag den Kerl, ich mag seine Energie, ich mag seine Explosivität. Ist halt auch wieder ein bisschen größerer Kerl, ne? Das ist ein bulligerer Kerl. Mhm. Aber das ist das, was du vom Mittellinebacker haben willst. Und den will ich tatsächlich, das ist so ein Kerl, den könnte ich in der 3-4 Mittellinebacker-Rolle, will ich den sehen eigentlich. Ne? Das ist absoluter Mutant. Ich mag den.
Ich sehe, da ist auf jeden Fall schon ein Fan da von dem Kollegen Chad. Phil, kannst du dazu stimmen?
Ja, ich mochte den auch. Also was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, also der hat auch irgendwie, bei dem ist mir die Spannweite irgendwie gleich ins Auge geschossen. Ich weiß, ich habe es noch gar nicht gegengecheckt, aber das sah einfach aus, als hätte der einfach eine unfassbare Spannweite. Und das war noch positiv. Und das ist natürlich immer so, ich sag mal, das sind so kleine Pluspunkte, ne? Wenn du in Coverage stehst und hast einfach diese Spannweite, so, das ist schon beeindruckend dann für eine Defense auch. Negativ zu sehen, natürlich Wyoming, ne? Das ist, gut. Josh Allen hat es auch geschafft, zum Beispiel. Aber ne, das ist halt immer noch nicht das Top-Niveau. Aber ansonsten, ich mag den auch, sehe das auch relativ ähnlich. Und ich habe den jetzt Pre-Draft auch als Linebacker 4. Mhm.
Ja, ich muss auch sagen, war direkt großer Fan, als ich das Diagramm gesehen habe, das sich zusammengesetzt hat aus Run-Stop-Rate und Miss-Tackle-Rate. Da habe ich mir gedacht, der Mann. Der hat offensichtlich Range, weil der verpasst und irgendwie ist auch ein guter Tackler, der verpasst kaum eins und auf der anderen Seite erwischt er aber viel. Also recht viel schöner kann es für IDP kaum werden. Und da bin ich mir halt auch sicher, wenn einer das kann, und natürlich habe ich auch mir direkt gedacht, oh, ist Wyoming, aber wenn einer das zumindest da schon kann, bin ich halt auch zuversichtlich, dass das in der NFL kann, und dann wird er verlässlich seine Tackle-Zahlen liefern.
Ja, der rückt gerade tatsächlich bei mir auf Platz 2 bei den Linebackern.
Ah, schön. Da habe ich hier noch einen Mann, zu dem kommen wir dann wahrscheinlich gleich, den habe ich noch einen Ticken über ihm. Wen haben wir hier als nächstes? Christian Harris sehe ich, das ist der nächste, den wir hier besprechen müssen. Und Phil, diesmal fängst du an und sag mir doch, was hältst du von Christian Harris?
Ja, einer aus der Linebacker-Suppe, sage ich jetzt mal. Das ist einer von vielen, ist ein guter Athlet auch. Size ist jetzt nicht perfekt. Warte mal, ich muss mir eben einmal kurz, bevor ich hier jetzt 6-0. Quatsch erzähle. Bitte?
6-0,
genau, also gut, und wo war das? Weil da hatte der die 230, da muss ich jetzt einmal.
226,
ja. Also ist auch ein bisschen undersized, ne? Also es geht eher schon auch in die Dean-Richtung und ist halt in Coverage, fand ich jetzt nicht in die Dean-Richtung. Und also da fehlt mir noch ein bisschen was.
Übel, Alter. Also da, der ist in Coverage der schlechteste Linebacker, zumindest von denen, die wir angeguckt haben. Was der an Yards pro Coverage Snap zulässt, das geht echt auf keine Kuhhaut.
Ja. Nee, genau. Und das, also, aber wie gesagt, das soll für uns jetzt in IDP erstmal nicht so wichtig sein, ne? Also, ich glaube schon, dass der, je nachdem, wie er eingesetzt wird, ne, wie lange sein Coach es mitmacht und ob er dann wirklich auch nur ein erstes und zweites Down spielt, das könnte ich mir nämlich vorstellen. Ja. Und ja, also, das ist jetzt auch ein Spieler, den will ich, also, wahrscheinlich auch in der Liga mit IDP, ob ich den ersten vier Runden drafte. Ich bezweifle es. Ja. Also das ist, also war für mich jetzt irgendwie, ich habe den jetzt hier Pre-Draft als Linebacker 8 auch, also fand den echt nicht so prickelnd.
Steven, stimmst du da ein in den Abgesang auf Christian Harris?
Zu 100%. Das ist einer dieser Kandidaten, wenn du von denen Highlight-Tape siehst, bist du richtig hyped und dann guckst du dir wirklich mal Tape von dem Kollegen an. Und dann denkst du, was habe ich da gerade gesehen? Das ist irgendwie was ganz anderes. Ja, weil eigentlich, er ist athletisch, ist er gut. Ja, wenn du guckst, wie der Kerl sich bewegt, das ist 1A. Ja, jegliche Bewegung bei dem. Aber dann, der trifft viel zu oft falsche Entscheidungen. Das ist so, also wenn er einen Spielzug sieht oder er ahnt, ja, gerade beim Run, dann schießt er in die Gap, aber achtet nicht mehr drauf, was passiert. Und dann siehst du ganz oft, dass er einfach im leeren Raum steht. Ja? Und dann geht das Spiel komplett an ihm vorbei. Dann seine Miss-Tackles. Das ist unterirdisch. Und er bleibt fast in allen Blocks hängen. Sobald ein Guard in seiner Nähe ist, bleibt er dran hängen. Mhm. Ja, so wird sofort ausgeschaltet. Christian Harris ist bei mir ganz tief gefallen. Ich fand ihn am Anfang cool von der Art her. Ne? Wie gesagt, Bewegung und sonstiges, das gefällt mir. Aber momentan sehe ich ihn tatsächlich nicht mal, dass er irgendwie starten wird. Das wird wahrscheinlich so ein Special-Teamer werden.
Bin mal gespannt, ob ihn das Logo auf dem Helm rettet.
Ja, aber genau, war das immer so eine Sache. Aber das hast du bei Dylan Moses letztes Jahr auch gehabt. Ja, und das stimmt. Ist eigentlich der gleiche Spielertyp.
Ja, stimmt. Aber der war auch verletzt, glaube ich, noch, ne?
Der wurde jetzt auch bei Jacksonville entlassen. Also die geben ihm ja nicht mal die Chance.
Ja, gut.
Was man ihm vielleicht noch, das habe ich nämlich hier, ich habe gar nicht anmoderiert zu ihm kurz, was man ihm zugute halten kann vielleicht oder was ihm auch Draftkapital bringen könnte, Elite 40 gelaufen und Custom Broadjump. Also ich sage mal, die Sachen, die er getestet hat, auch hier wieder richtig gut. Könnte natürlich immer helfen. Alabama Linebacker plus, super Testung hingelegt. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, wir sind uns ja an und für sich einig, seine Leistung auf dem Feld war nicht, First-Round-mäßig und dementsprechend IDP, schwierig. Auch hier 6-0 einfach. Ach, komm. Schauen wir lieber auf den nächsten Mann. Da haben wir mehr Spaß dran. Und das ist Defensive End Jermaine Johnson. Der ist 23 Jahre alt. Der Kollege ist auch noch 6'5 groß, 254 Pfund schwer und auch hier krasse 40 gelaufen, dazu auch krassen Broadjump. Das ist ein Spieler, ich verstehe das immer nicht, super Broadjump und absolut mittelmäßiger Vertical Jump. Wie passiert sowas? Das ist mir ein totaler Rätsel. Der kann weit springen, aber nicht hoch.
Technik.
Aber gut, so Technik.
Technik-Training. Hat nicht Basketball gespielt auf jeden Fall.
Nee. Oh Mann, ja, schlecht. Da kannst du keine Karriere als Tight End machen auf jeden Fall dann. Und ansonsten, was gibt es für ihn noch zu sagen? Ist ein Edge aus Florida State. Dann hat er gespielt. Und Steven, was sagst du denn zu ihm? Wie hoch ist er denn bei dir so?
Oh, ich mag den richtig. Ich mag Jermaine Johnson. Der hat zwar also die Winrate, wenn du sie jetzt anbringen kannst. Ich habe jetzt die Zahlen nicht direkt vor Augen.
20% im letzten Jahr, aber 26% im Männer als Sophomore, das ist schon mal gut.
Es ist nicht verkehrt.
Hat Potenzial gezeigt.
Genau, ist nicht verkehrt, aber er ist halt auch FSU. Ne? Also er ist fast alleine gewesen in der Front. Ihn nenne ich Mr. Fundamentals, weil der Kollege, der kann eigentlich alles. Der ist in allem gut, aber in nichts überragend. Ja, und das ist aber so ein Typ Spieler, den du Plug and Play fast reinsetzen kannst in die NFL und der wird dir über Jahre lang einfach da sein, weil er seinen Job macht. Ja, und was man über ihn tatsächlich sagt, das liest du von ganz, ganz vielen Scouts, der Kerl bereitet sich extrem krass auf seine Matchups vor. Ne? Das ist so ein Tape-Grinder. Der guckt sich seine Gegner an und erarbeitet halt, was für Schwächen die haben und macht sich im Endeffekt einen Gameplan wie er gegen die im 1 gegen 1 gewinnen kann. Und sowas feiere ich halt. Ne? Das mag ich total. Das ist dann einer, der wirklich für das Spiel lebt und es liebt einfach auch. Und der auch, ja, der will das gewisse Etwas. Ne? Der will gewinnen. Ja, das ist so richtig hoch angesetzt. Und das mag ich einfach. Also Jermaine Johnson ist ein wirklich kompletter Spieler, der jetzt so schon in die NFL kommt. Ich glaube nicht, dass er so krass viel Upside hat. Ja, weil er halt schon sehr komplett ist. Aber der wird eine lange Karriere wahrscheinlich drin haben.
Ja, ich hoffe einfach, er findet im Tape von NFL Offensive Tackles noch mehr Schwächen als bei den College-Spielern. Und dann wird er uns auch in IDP beglücken. Ich sehe das relativ ähnlich mit dem begrenzten Upside. Dafür hat er auch zu wenig Flashes gezeigt. Phil, hast du hier noch, sag ich mal, hast du mehr Hoffnung bei ihm?
Ja, also ich bin bei ihm auch durchaus positiv. Ich mochte ihn auch. Also ist auch tatsächlich mein Edge 3. Habe ich auch so gut, was man bei ihm auch sagen muss, der hat halt schon in dem Sinne 5 Jahre College gespielt, ne? Der hat 2 Jahre JUCO, glaube ich, gespielt, dann zu Georgia transferiert und dann hat er nochmal auf sich selbst gesetzt, ne? Hat gesagt, okay, ich will nochmal irgendwo hin, wo ich dann auch wirklich auch die Snaps spiele. Man muss sich vorstellen, wieder auch ein First-Round-Pick, der auch noch in der Georgia Defense gewesen wäre, ne? Ja. Das ist einfach so absurd, wenn man sich den auch noch da drin vorstellt und ich mochte den auch all around, war das echt völlig gut und solide und dann zu die athletischen Werte, ne? Also der hat da einfach echt auch abgeliefert, mal abgesehen vom Hochsprung, wie wir gerade eben schon gehört haben. Das ist schon echt, glaube ich, ein Spieler. Das ist jetzt auch keiner, wo du sagst, wirklich, der wird ein dominanter Pass-Rusher, wird dir 20 Sacks liefern, so das bestimmt nicht. Aber ich glaube schon, einfach auch von der Rolle her, der wird halt auch irgendwo der wird nicht Inside spielen. So viel kann man schon, sollte er jedenfalls nicht. Ne? Man bei der NFL sagt niemals nie, aber, und das will man eigentlich ja eher für ein End in IDP und glaube, da kann er eine gute Rolle spielen.
Auch sehr gut gegen Run, muss man auch sagen. Oder das heißt sehr gut, weiß ich jetzt nicht, aber auch durchaus verpasst nicht zu viele Tackles auf jeden Fall.
Der hat auch eine krasse Reichweite einfach.
Ja, so lange Arme und Beine, das fand ich auch.
Ja. Sehr gut. Gut, der nächste Mann, und das ist jetzt schon der, den ich, da dachte ich ja, ihr seid beide ein bisschen höher, oder zumindest einer wäre ein bisschen höher, denn das ist auf jeden Fall da, Grüße an Tobi, falls er die Folge hört, das ist, er liebt diesen Mann, er liebt die Upside an ihm, und potenzieller Nummer 1 Pick für die Jaguars, Trent Baalke, please make it happen, so, ich fände es ultra lustig einfach, ich würde mich bepissen zu Hause vor Lachen, weil ich selber die Trent Baalke Experience für Jahre als Niners-Fan mitmachen musste. Trevon Walker, Edge von Georgia, 6'5 groß, 272 Pfund schwer, ordentlich, das gibt einen ordentlichen BMI und bei diesem ordentlichen BMI und dem Gewicht trotzdem eine 4,51 gelaufen, das ist völlig absurd. Auch im Three-Cone, Shuttle, Jump, in den Jumps und so überall, sag ich mal, über dem 80. Perzentil, teilweise nah am 100. Das war eine insane Combine. Ich glaube, er hat auch einen RAS von 10 oder 9,99. Also das ist einfach nur unfassbar. Für seine Size fehlen mir die Worte. Das ist einfach extrem. Auf der anderen Seite halt ein Spieler, der sehr wenig oder ja, verhältnismäßig wenig gespielt hat für einen potenziellen First Overall Pick, was er jetzt so an Buzz bekommt. Phil, was hältst du denn von so einem athletischen Upside-Monster? Kannst du damit was anfangen?
Also ich würde niemals sowohl für Fantasy als auch in der NFL niemals über Hutchinson oder Thibodeau draften. Das finde ich absolut absurd und auch im NFL-Draft, also jetzt mal weg von Fantasy finde ich es einfach, da gibt es wirklich einige, die ich über ihm nehmen würde. Weil es ist einfach eine Wildcard. Natürlich, wenn der nachher passt und wenn der wirklich sein Upside dann umsetzen kann, dann klar, dann ist es ein guter Pick, aber ich sehe auch eben die Downside. Ne? Warum? Also das habe ich ganz oft gedacht, neben diesen Spielern hat er es halt nicht so häufig geschafft, sich wirklich durchzusetzen, zu gewinnen, obwohl er die Matchups hatte. Und boah, ey, wenn du es da schon nicht schaffst, wie willst du es dann in der NFL schaffen? Ne? Natürlich, die Rolle war teilweise auch Inside und ne, schon, das muss man ihm zugute halten. Das verstehe ich, wenn er dann als reiner End eingesetzt wird, mag es besser sein. Aber wer weiß das schon? Wenn Jacksonville ihn nimmt, vielleicht packen sie ihn nach innen. Und dann, boah, also wäre für mich echt negativ und deswegen, ich habe den auch echt nicht so hoch, bin da echt tiefer und habe den sogar nur als, jetzt muss ich mal nachschauen, wo ist er denn? Da habe ihn ja als Edge 5. Und das...
Immerhin noch.
Ja, gut, ne? Letztlich, wenn er nachher First Overall will, ne, das muss man schon berücksichtigen, finde ich. Aber auch ein Spieler, den ich nicht in IDP nicht draften würde. Da bin ich, also ich habe ihn da schon auf dem Board, aber da würde ich schon andere eher nehmen.
Ja. Ja, ich grätsch nur ganz kurz dazwischen, weil du hast das eigentlich schon gesagt, wer in dieser Defense seine Matchups nicht gewinnt, die, also weniger Aufmerksamkeit wirst du nicht mehr bekommen vom College. Und dann hast du diese Athletik, die hat er ja jetzt schon, die wird sich nicht mehr entwickeln, die ist schon da und dann gewinnst du da so wenig. Hey, was ist los? Was ist los? Und was ist da überhaupt die Upside? Ich verstehe den Gedankengang dahinter schon gar nicht, weil warum sollte ein Spieler mit irgendwie dann 22, 23 auf einmal lernen, ah ja, okay, so muss ich meine Hände einsetzen. Ah, das habe ich ja bisher noch nie verstanden. Das werden die ihm doch seit Jahren versuchen beizubringen. Und er kann es offensichtlich irgendwie nicht. Also da bin ich halt super, super skeptisch. Das ist so, auch Wide Receiver werden nicht auf einmal in der NFL lernen, wie das funktioniert. Ja. Und deswegen, ich mag diese Upside. Was für ein Spieler hat es denn gerissen? So, am College nicht gewonnen, super Athlet und ist dann in der NFL ein Superstar geworden. Was sind das für Spieler? Ich kenne einfach keinen.
Es ist schwierig.
Das muss man recherchieren wahrscheinlich.
Ja. Aber das ist die Hausaufgabe für alle Hörer. Bitte dann gerne, Idealfall Edges, ja, aber selbst auch alles andere, ich glaube, das ist echt schwierig.
Ja. Ja, Walker ist halt dieser Halbspieler jetzt von der Combine, ne? Weil er einfach so rasiert hat. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, das ist übernatürlich, was da teilweise bei der Größe und dem Gewicht da an Zahlen geliefert wird. Und wenn du den ja auch anguckst, das ist ja super flüssig gewesen, was er da abgeliefert hat. Ne? Ich meine, klar, er hat wenig Beachtung gekriegt. Das ist auch kein Wunder, wenn du noch so einen Jordan Davis und einen Wyatt einfach mit in der D-Line hast, die einfach, ich meine, Jordan Davis ist ja auch so ein Ochse. Ja,
also der das Zahlen, war die absurdere Combine eigentlich, ehrlich gesagt.
Aber ich weiß gar nicht, wo Georgia diese Spiele alle herbekommt. Ne? Also das ist Jordan Davis mit dem Gewicht und der Größe. Ja, und sein Speed, das musst du auch erstmal hinbekommen. Ich meine, Trevon Walker war, ich glaube, bei ihm war es ja so, der war in der Highschool Basketballstar tatsächlich. Der hat Basketball vorher gespielt. Okay. Und das ist das, was du bei der Defense halt beachten musst. Die Jungs, die haben meistens nicht ihr ganzes Leben schon Defense gespielt. Das waren meistens irgendwelche Offensivspieler, die dann umgeschult werden. Ja, weil sie es in der Offense, wo die Trainer dann einfach sehen, hier in der Defense bist du besser. Ja, und Trevon Walker, ich glaube, er kann noch viel lernen. Er bringt halt jetzt, das ist halt das Geile, er bringt wieder dieses athletische Upside. Das hat er einfach. Er ist ein Freak-Athlet. Ja, und jetzt kannst du halt hoffen, dass er das lernt, wie ich gegen Tackles und gegen Guards umgehen muss. Ob es dann wirklich noch funktioniert, ist die Frage, aber ich meine, bei ihm die Chance wird da sein. Und wann wirst du ihn draften? Das wird so ein, jetzt in IDP-Drafts, Rookie-Drafts, wird so ein Third-Rounder wahrscheinlich sein. Und dann würde ich den mitnehmen. Ja, also die Upside ist es mir wert.
Du meinst das in reinen IDP-Ligen? Oder
nee, mit Offense zusammen.
Ja, ich glaube halt, und wir sprechen gleich noch über drei Linebacker, die wir hier noch so am Zettel haben, die es nicht in Top 12 ADP im Moment sind. also ich glaube, dass die alle später gehen, auch wirklich. Mhm. Und den nehme ich jeden Einzelnen davon drüber, ehrlich gesagt. Aber
ja, ich habe dann halt immer im Hinterkopf die Edge-Upside einfach. Ja, mir ist ein Starting-Edge, der vielleicht dann konstant die 10 Sacks liefert, ist mir lieber als ein Linebacker, den ich wahrscheinlich jedes Jahr im Draft austauschen kann.
Ja, okay. Wir werden ja mal sehen, was die Hausaufgabe, sage ich mal, was da rauskommt. Schlechte Spieler am College, die Athleten sind und dann überragend werden. Das ist eben diese ganze Trevon Walker-Diskussion und ich hätte am liebsten, wäre auch cool, jetzt hier Tobi noch mit dabei zu haben, denn der liebt ihn und er sieht dieses Upside einfach in ihm. Und ich kann es auch irgendwo, natürlich kann ich es verstehen, ist ja auch spannend. Man möchte das ja so, ey, und jetzt lernst du musst doch jetzt nur noch das lernen und dann
ist es auf die Decke. Aber es ist schwer, das ist schwer. Genau.
Ja, dieses, das ist nicht so leicht. Ne? Die PS auf die Straße zu bekommen, ne? Das ist ja immer das, ja. Ne? Das ist ja.
Ja. Ja. Das ist das wie, aber das, ich habe das auch damals, als diese ganze Nick Bosa, limitierte Athletik, deswegen keine so hohe Upside, weil er ist ja schon fertig entwickelt mit seiner Technik. Und ich dachte mir damals schon immer, ja gut, aber ja, dafür ist er halt auch technisch so gut. Also, das ist, was ist die Diskussion hier gerade? Deswegen, naja, ich bin gespannt, werden wir dann, da können wir tatsächlich in 2, 3 Jahren mal zurückschauen und was das Trevon Walker geworden ist. Auf jeden Fall spannend zu sehen und ich hoffe natürlich ernsthaft nicht für alle Jacksonville-Fans, dass es an 1 geht, denn das wäre, glaube ich, eine horrende Entscheidung. Okay, so, jetzt hat noch die 3 Linebacker, da wir die Top 12 soweit schließen, aber wir haben hier 3 Kollegen genannt bekommen von Steven, der gesagt hat, ist mir scheißegal, was euer ADP sagt, über die 3 Jungs möchte ich sprechen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung und wir begrüßen das sehr und lasst uns starten mit Darian Beavers, Linebacker von Cincinnati, 6'4 groß, 237 Pfund schwer, Athletik richtig gut auch, hat stark getestet, auch wenn er nicht der schnellste war. Also die, ja, sag ich mal, meist beachtete 40 war jetzt nicht überragend, aber Agility Drills und Jump Drills überragend, wirklich richtig gut. Hat 4 Jahre, also mindestens 4 Jahre im College gespielt, ich sehe hier 2017 gar nicht. Und ja, ich meine, Cincinnati hatte dieses Jahr Krankenhype, er hat sie da mit offensichtlich ins College Football Playoff geführt. Steven, warum bist du so, warum wolltest du über Darian Beavers sprechen? Wird das jetzt ein Rant oder ein Lob?
Nee, ein Lob. Absolutes Lob. Ich mag Beavers einfach. Das ist wieder so dieser prototypische Middle Linebacker. Der erinnert mich sehr stark an KJ Wright. Ja, wenn wir jetzt mal darüber reden, über Seattle die ganze Zeit. Das ist halt, ist ein großer Kerl, bulliger Spieler, der aber auch Explosivität mitbringt. Und sein Tackling, ja, das ist auch das, was mich so an Seattle immer erinnert. Seattle hat ja den Defendern damals von den, wie hießen sie nochmal, Legion of Boom, ja immer gedrillt, geht auf die Beine, geht auf die Oberschenkel. Ne? Da gab es ja so ein spezielles Tackling, was sie lernen mussten. Guckt euch Beavers an. Das ist genau das, was er macht. Ja, und das ist etwas, wo ich komplett abseits von vielen anderen Scouts bin. Die sagen halt, im Tackling, gerade outside, muss er noch viel machen. Ja, aber ich will ihn in der Box sehen und da ist er für mich 1A. Und das ist, ich glaube, das wird auch so seine Rolle. Das ist ein Kerl, den will ich bei Seattle eigentlich sehen, neben Brooks. Ja, dann habt ihr, ist da wieder ein gutes Duo. Ich mag ihn einfach. Und ich muss sagen, aber Cincinnati hat es mir dieses Jahr echt angetan. Also ich fand das ganze Team cool. Da sind einige Spieler, die super sind. Auch ein Brian Cook von der Safety. Finde ich auch mega.
Interessant. Phil, hast du hier, bist du auch auf dem Darian Beavers Hype-Train?
Ja, also ich bin mir noch nicht so sicher, in was für eine Rolle er in der NFL eingesetzt wird. Ne? Ich habe es angeguckt, also die haben den ja wirklich in so einer hybriden Rolle eingesetzt, mal ihn gerusht und mal auch als in den normalen Linebacker eingesetzt. Und da, da bin ich mir noch nicht so sicher, wo seine Rolle ist. Und ja, Hybrid auf der einen Seite kann gut sein, kann aber natürlich auch beschissen sein. Haben wir jetzt schon häufiger auch gesehen. Und da bin ich mir nicht so ganz, ganz sicher. Aber ja, warum nicht? Glaub nicht, dass du den so hoch nehmen musst. Außer wenn Steven natürlich jetzt bei Mike's in Motion immer Werbung macht, dann vielleicht schon. Aber ja, genau. Wenn du ihn spät kriegst, dann kannst du es auf den Shot auf jeden Fall nehmen. Und von daher, da habe ich kein Problem mit dann.
Ja, ich finde auch, also was ich halt spannend finde, ist einfach so ein bisschen Athletik, Size passt auch und auf der anderen Seite, das was ein bisschen, wenn man ein bisschen Wasser in den Wein gießen will, dann echt Miss Tackle Rate, die sieht echt nicht gut aus, gerade im Verhältnis zur Run-Stop-Rate, also da habe ich echt Bedenken und gerade dann Middle Linebacker in der NFL, huiuiui, also ich glaube, da werden sie der, da wird der Coach schnell den Arsch versohlen, wenn du da irgendwo an Tackles vorbeifliegst, ne, mal sehen. Aber ich verstehe auf jeden Fall den die Upside und haben wir mal auf dem Zettel.
Ja, vor allen Dingen jetzt von der Größe und vom Gewicht, ne? Also jetzt in der Liste, ich glaube, der ist größer und schwerer tatsächlich. Das ist eigentlich so ein 1990er Linebacker noch, ne? Diese richtigen Mutanten, das ist so ein...
Wo wir darüber sprechen, kann ich vielleicht auch noch mal kurz einen einwerfen, den wir noch nicht hatten. Mein Linebacker 3 tatsächlich für IDP, ne? Ganz wichtig.
Ich glaube, ich weiß, wer jetzt
kommt. Die Diskrepanz zwischen NFL, Wert für die NFL und Wert für IDP ist, glaube ich, bei diesem Spieler mit am größten im ganzen Draft. Und das ist Leo Chanel, ja. Also fand ich absolut genial zuzugucken, weil gefühlt blitzen die den oder haben den nur geblitzt, ne? Oder sehr oft geblitzt. Und das ist halt echt so ein Riesentyp, ne? Super athletisch, 250 Pfund, 6'3 groß, irgendwie, also der hat auf jeden Fall was das gemacht und der wird in der NFL auch Tackles sammeln. Ich glaube, der gewinnt auch als Pass-Rusher und in Coverage brauchst du ihn nicht, aber ansonsten wirklich ein absolut starker Linebacker und ich glaube, für IDP ist das ein Spieler, also wenn ich den irgendwie in Runde 3 mitnehmen kann, Ende Runde 3, dann mache ich das auf jeden Fall. Der wird nämlich Punkte einsammeln, da bin ich mir sehr sicher.
War ja auch sofort hyped, ehrlich gesagt. Da ich da gesehen habe, Junge, der hat aufgeräumt in dieser Defense. brutal. Und dann die Size halt dazu und das athletische Profil. Unfassbar.
Wisconsin mit Sandborn, die beiden waren schon fies. Also das ist wirklich, das ist eine geile Kombo gewesen. Chanel ist halt auch, der Junge ist ein Riese, ist schwer, der kann seine Arme einsetzen, der hat Power, der hat den Burst. Bei ihm bin ich echt gespannt. Wenn der als Mittellinebacker eingesetzt werden sollte, wird es richtig cool. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass er so eine Darius Leonard-Rolle spielt. Dass er in den Pass-Rush mit reingezogen wird, dass er als Off-Ball-Linebacker mit eingesetzt wird. Das könnte spannend werden.
Ja, das wird dann vor allem eben auch für die gegnerische Offense spannend, denn da wird ein bisschen mehr Probleme in Coverage haben als Darius Leonard, denke ich. da bin ich mal sehr gespannt, inwiefern er dann in so eine Rolle wachsen kann. Aber also tatsächlich ein Spieler, der, also weiter kann es kaum auseinandergehen zwischen IDP und NFL-Value. Mhm. Wir haben noch jemand anderen hier und da sind wir wieder beim Thema Undersized. Brian Asamoah, Linebacker von Oklahoma. 6'0, groß, 226 Pfund schwer. Hier Athletik, so, ja, auch hier wieder gutes, also die Sachen getestet, die er getestet hat, waren gut. Agility Drills hat er ausgelassen. 3 Jahre bei Oklahoma gespielt. Das mal so zu seinem Profil. Phil, du hast ja gerade schnell reingeworfen, Steven. Stevens, Sleeper Nummer 2. Warum sollten wir hyped sein auf Brian Asamoah?
Ja, eigentlich nicht. Also mein Sleeper ist Troy Anderson. Asamoah ist
Genau.
Asamoah ist eigentlich einer der Kollegen. Das ist so einer wie Christian Harris. Der fällt gerade auf den Boards extrem. Okay. Ich glaube, der war in der Liste vorher relativ weit oben noch mit drin. Und das war einer von den Kollegen, den ich eigentlich da rausgesehen habe. Weil er ist eigentlich die Kopie von Christian Harris. Ne? Das ist, ist auch
aber
recht,
ohne Alabama Helmet.
Ja, genau. ist Oklahoma, aber ist Miss Tackles, trifft öfters falsche Entscheidungen. Ist in Coverage auch nicht so solide. Also,
ja. Ja, halt auch anders heißt, ne? Das ist halt
anders heißt, klar.
Problem. Phil, bist du bei ihm ein bisschen höher?
Nee. Das sind wirklich diese Linebacker, wie Steven es ja vorhin auch gesagt hat, die sind halt austauschbar, ne? Die hast du gefühlt irgendwie in jedem Draft und die findest du im Zweifel auch noch auf dem Wafer, ne? Also da würde ich den Pick auch lieber anderweitig investieren und ich glaube, da hat man auch in dieser Draft-Class echt so die Möglichkeit, in irgendeinen Edge mit Upside noch zu investieren. Also da findest du ja selbst irgendwie Edge 15 noch einen, wo man sich mit viel Fantasie noch vorstellen kann, dass der was wird. Also dementsprechend, habe ich kein Interesse dran.
Verstehe ich komplett, verstehe ich sehr gut. Gut, next one. Und jetzt kommt der Sleeper. jetzt kommt wirklich der große Sleeper. Troy Andersen, verdammt, ich sehe hier gar nicht, wer vom College war, aber das ist ein FCS-Guy, glaube ich, oder?
Ja, Montana. Ja, genau. Montana, ja. State,
das
oder
war nämlich, sowas. Ich hab meine ganzen, die ganzen Daten schon runtergeladen gehabt und so weiter und alles halt gezogen und dann dachte ich mir noch, boah, tue ich jetzt FCS in das Package rein? Nee, komm, es interessiert echt keinen. So ein FCS-Linebacker werde ich mir jetzt nicht angucken. Und dann kommt das Ding, Troy Andersen, und dann suche ich den, ich finde ihn nicht, ah, oh, verdammte Scheiße, und dann alles wieder von vorne gemacht, und daher, aber so viel sei gesagt, ich habe mich gefreut hinterher, dass ich es gemacht habe, das Profil sieht gut aus, jetzt ist die Frage natürlich, Herr Steven, kann der Mann das nur bei Montana State, whatever, oder ist das auch jemand, den wir uns in der NFL vorstellen können?
Also das, was er in Montana gemacht hat, wird er in der NFL auf keinen Fall machen. Also der Kollege hat Running Back gespielt, der hat Quarterback gespielt, der kann eigentlich Tight End spielen, der ist Linebacker, der kann alles. Ja, das ist so das Mädchen für alles gewesen. Troy Andersen ist eine krasse Nummer, also muss man sich mal angucken. Die Montana hat ein krasses Team wohl gehabt jetzt im letzten Jahr. Ich bin halt nicht einer, der so viel College schaut, aber ich habe mit dem Lorenz drüber geredet, der meint, das Team war echt gut und er ist mit der herausragend der Beste gewesen, tatsächlich von denen. Ja. Seine Maße 6'4", 245 LBS. Ich meine, das ist ein Tier, auf jeden Fall. Hat die Athletik, lernt die Position gerade noch. Also ich glaube, der spielt jetzt erst im zweiten Jahr, Linebacker tatsächlich. Aber dafür, was er da wirklich mitbringt, die Spielintelligenz, auch wie er in Coverage teilweise mit reindroppt, ist schon richtig gut. Und das ist halt so ein Spieler, bei dem, glaube ich, der kann sich nochmal extrem entwickeln. Ist ein bisschen wie Surratt letztes Jahr, der jetzt bei Minnesota ist. Nur er ist da nochmal die bessere Version von ihm. Ja, und das ist, wie gesagt, ist ein Sleeper. Montana hat keiner auf dem Schirm. Das ist einer, den nehme ich in den Draft mit am Ende.
Also, verstehe ich sehr, sehr gut. Denn unabhängig davon, was er sonst noch im Feld gemacht hat, aber Tackling war da. Ja, da gucken wir halt drauf und dann nehmen wir den Shot. Phil, hast du hier irgendwelche Einwände bei Troy Andersen?
Nee, habe ich jetzt auch nicht, also habe ich jetzt auch nicht so viel geguckt, muss ich ehrlich sagen.
Das habe ich
mir mal gespart, aber also ich fand das auch spannend und wie gesagt, 40 Time war halt krass, ne? Für und
4-4-2.
Genau, das habe ich mir nochmal angeschaut und ja, schauen wir mal, ne? Ist halt immer ein Sleeper, ist eine komplette Wildcard, ne? Was das natürlich, ne? Nachher, aber vielleicht ist das Tier Taysom Hill 2.0, ne? Also, wenn er alles spielen kann, ne?
Linebacker auf und dann macht er den Passing und Receiving Touchdown auch noch mit.
Der zweitbeste Footballspieler der NFL.
Oh Gott. Ja, wir brauchen nur einen Sean Payton wieder, der Troy Andersen liebt und dann ist die Abfahrt.
Ach, er wird sicher nächstes Jahr Head Coach bei den Cowboys, dann kann er ihn irgendwie als Free Agent sein oder so.
Ja, okay, aber das heißt, Sleeper-Namen, den haben wir uns auf jeden Fall hier mit aufgeschrieben. Ich muss mal kurz gucken, in der ADP ging er an, immerhin 19, Linebacker 9.
Ja, der
also ein bisschen was muss man immerhin noch investieren in ihn.
Der wird hochgeschoben gerade, langsam.
Ja. Ja, scheiß Combine halt, ne?
Beavers ist hinter ihm, Beavers ist hinter ihm.
Ja, den hätte ich lieber auf jeden Fall. Beavers als
ein bisschen sicherere Nummer, das ist schon klar. Okay, gut. Dann sind wir jetzt auch noch durch die Sleeper-Runde durch.
Ja, ich habe noch einen, habe ich noch. Der ist mir noch aufgefallen. Da habe ich mich gewundert, Steven, und vielleicht kannst du mir da sagen, der ist mir eigentlich auch relativ spät aufgefallen, warum über den jetzt keiner so richtig redet. Und zwar ist das Kingsley Enagbare von South Carolina. Ich muss ehrlich sagen, also klar, der sieht manchmal ein bisschen unkonventionell aus und da ist es auch wirklich mit den Missed Tackles, so das siehst du ja schon wirklich auch auf Tape oft, ne? Also der hat einfach eine brutale Pass Rush Winrate, ich glaube die höchste in der SEC gehabt sogar, also komplett absurd und bringt halt die Länge mit. Also der hat unfassbar lange Arme, unfassbar langer Typ auch, Hände wie Bratpfannen und fand ich das echt ganz spannend, muss ich sagen. Also finde ich einen spannenden Spieler und da wundere ich mich, warum der irgendwie nirgendwo auftaucht, auch früher. Also
ja. Ja, der ist halt in so einem, ja, so einem Bunch von ganz vielen Spielern einfach drin. Mhm. Ne, du hast einen Drake Jackson eigentlich noch in der Riege mit drin. Du hast einen Josh Pascal noch mit drin. Ganz ehrlich, Cameron Thomas, redet auch keiner drüber von San Diego. Und der hat eine Bombensaison gespielt. Ja, also das ist auch, man muss halt gucken, wie also man, die, ich glaube, die Teams sehen einfach dieses Upside nicht so hart bei denen. Ich glaube, die sagen, die sind ausgebildet, das ist das, was wir auch bekommen werden in der NFL und mit denen kannst du nicht mehr viel anfangen. Und gerade, weil er teilweise ein bisschen unkonventionell ist, ja, wird das wahrscheinlich dann mit Offensive-Tackles in der NFL dann nochmal schwieriger haben. Ja, das ist dann meistens nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich bin gespannt. Du, ganz ehrlich, es kann, jeder davon kann irgendwie zünden, ne? Du weißt es nicht. Am Ende ist es dann doch ein Aaron Donald. Ja,
ja, da haben wir jetzt halt auch kein Regal zu tief gegriffen.
Ja, ja, genau. So sieht, aber ja, den hat ja auch keiner auf dem Schirm gehabt. Aaron Donald war undersized für alle. Ja, der wird niemals so ein Pass-Rush-Genie sein, ne? Und jetzt am Ende ist er wahrscheinlich der beste NFL-Spieler, den wir fast gesehen haben in der Defense bisher. Ja. Also. Ja, du weißt nicht, wer am Ende ausbrechen wird, aber das ist halt so ein Bunch, ne? Da musst du einfach sagen, okay, wenn es dein Liebling ist, ja, zieh ihn dir raus. Aber es gibt halt viele, die ungefähr auf dem Level sind.
Ja, also das war mir auch, oder das ist mir auch aufgefallen, nur ich habe den halt wirklich, du hörst irgendwie gefühlt jeden Mal diesen, wie heißt der? Ich kann den Namen nicht aussprechen, Ibikiti oder
Kiki, ja, genau.
Den auch, ne, und so, das, und den habe ich halt schon oft Anfang Runde 2 gesehen und da habe ich gedacht, naja, wo ist der Unterschied? Also so richtig, also ich wenn ich jetzt den, wenn ich in Akbare in Runde 3, 4 bekomme, dann oder ihn in Runde 2, dann nehme ich also auf jeden Fall für Preis-Leistung nehme ich dann auf jeden Fall in Akbare. Ich glaube, da hast du zumindest einen soliden Pass-Rusher. Also den du so als, wenn du ihn als dritten Pass-Rusher hast, dann hätte ich kein Problem mit als NFL-Defense.
Dann muss ich aber noch einen ganz anderen Namen reinspringen. Der hat sich nämlich im Combine abgeschossen, der Kollege, aber der hat eine geile College-Saison gespielt, das ist Nick Bonito.
Ja. Ja.
Nick Bonito, über Nick Bonito redet auch keiner mehr. Ja, aber das ist auch so ein Sleeper-Guy, den kannst du dir spät einsammeln, weil eigentlich das, was er gezeigt hat an Spielen her, war cool. Nur die Combine war schrecklich.
Ja, Nick Bonito wird in jedem PFF-Mock-Draft, die über diese Mock-Draft-Simulator laufen lassen, immer gedraftet von allen, Runde 2, 3.
Ja, genau.
Weil da gibt es immer das A-Plus-Grade. Und das fällt mir immer auf und ich dachte mir, ja, ich weiß nicht.
Aber also ich habe jetzt gerade mal die Combine-Werte aufgerufen. Der hat eigentlich ein richtig gutes Combine gehabt, oder?
Na, das war sehr hakelig alles, was er da gezeigt hat.
Ach so, okay, ja gut, okay, das habe ich nicht gesehen, aber ich sehe nur die Werte und die sind eigentlich alle, hier leuchtet alles grün. Das ist immerhin also.
Vielleicht vom Pro Day nochmal gepusht.
Das kann sein, das habe ich nicht verfolgt tatsächlich. Ich weiß nur, in der Combine, die ersten Versuche waren immer schrecklich bei ihm. Ja, okay. Tatsächlich.
Ja, gut. Aber ja, den fand ich auch gar nicht so verkehrt eigentlich, muss ich sagen. Aber
genau, und
gut.
Über den redet keiner mehr.
Okay. Ja, also wie gesagt, die Edge-Klasse, da bin ich auch wirklich immer auf den Draft gespannt, ne? Da wird sich viel zeigen, aber da bekommst du echt spät auch noch viel.
Ja, da wird viel zweite, dritte Runde gehen. Ich glaube, das ist sowieso immer Value für die NFL und am Ende, wenn sich das Data raus entwickeln, ist cool. Also deswegen wirklich gucken, wo landen die Kollegen, haben sie die Chance, jetzt die nächsten 2, 3 Jahre irgendwie als Data zu übernehmen. Das hast du letztes Jahr zum Beispiel sehr gut bei den Bills zum Beispiel gehabt, ja, wo du wusstest, okay, die beiden Edge-Defender, die sie haben, die werden jetzt demnächst wahrscheinlich retiren und dann werden die neuen halt übernehmen. Ja, und das trifft jetzt auch langsam so ein. Also.
Jo. Spannend, ja. Hier nochmal zwei Sleeper von Phil quasi. Was heißt Sleeper? Also Bonito tatsächlich kennen wir schon, aber ich bin auch durchaus angetan von zumindest mal den Stats bei ihm und wie hieß der andere Kollege vorher nochmal? Ja, genau. Tatsächlich echt stark, was die im Pass Rush gemacht haben am College. Und da, ja. Warum Trevon Walker vor ihnen draften? Ich werde es nicht verstehen. So. Aber gut, es ist mein Wort zum Sonntag. Genau. Deswegen bin ich auch kein NFL-GM. Oder Scout oder whatever. Genau. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich durch mit unserer Rookie-Analyse. Wenn einer von euch beiden noch irgendwas hat, kann er gerne loswerden.
Ich glaube, man, es ist viel zu viel für eine Folge. Ich glaube, wir haben schon echt viel reingebracht.
Kriegt,
und für tiefere Analysen hört, wie gesagt, auf jeden Fall Steven und seinen Kumpanen bei Mike's in Motion zu. Denke, da bekommt ihr nochmal In-Depth-Analysen zu jeder Position.
Genau. Und an der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch ganz herzlich, dass wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, Steven. Einmal natürlich, dass du uns beehrt hast, deine Zeit, dein Effort hier für die Vorbereitung, dass du uns zur Verfügung standest. Perfekt. Und ja, unsere Hörer, würde mich sehr freuen, wenn da der ein oder andere einfach auch rüberkommt, dadurch zu Mike's in Motion. Wäre doch perfekt.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hat auch super Spaß gemacht. Und ich meine, auf Twitter, man verfolgt sich sowieso gegenseitig. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Draft. Ich glaube, da werden noch ein paar lustige Diskussionen folgen. Und ja, sonst gerne wieder. Ne? Also
ja.
IDP, ladet uns einfach ein.
Noch gespannter als auf den NFL-Draft bin ich auf das Dynasty Flow meets Mike's in Motion Treffen 2.0.
Yes.
Das ist auch nur noch eine gute Woche weg. Und da stoßen wir dann auf jeden Fall bei einem Bierchen auf diese ganze Analyse an.
Oder zwei oder drei.
Ich bin auch relativ sicher, es wird nicht nur eins bleiben. Genau. Okay, super. Gut, dann danke ich euch. Habt eine schöne Woche und wir hören uns wieder nächste Woche.
Tito, gute.
Ciao.
Ciao, ciao.